Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nummer 169 und es ist das zweite Mal, dass wir das aufnehmen, Nils, weil gestern hat Nils' Mikrofon nicht funktioniert. Ich habe es entweder falsch angeschlossen, das Aufnahmegerät war, was auch immer, jetzt funktioniert es hoffentlich und wir dürfen nochmal Jan Stratmann als Gast begrüßen und das ist einfach schon für Triathlon-Chat-Legendenstatus wieder, dass er einfach das zweite Mal mit uns aufnimmt und nicht gesagt hat, ey ihr Penner, wenn ihr so dumm seid und eure Technik nicht im Griff habt, dann habt ihr halt Pech gehabt. Und das Gute ist aber, wir sind auf eine Geschichte gespannt, die gestern gefehlt hat, weil als Jan uns gesehen hat, hat er schon gerufen, ey Jungs, gut, dass ihr den Podcast gelöscht habt. Ich habe heute noch was Gutes gemacht.
Und ich bin gestern Abend damit eingestiegen, dass Nicky Boy sehr fertig und müde aussieht. Jan wie der blühende Frühling. Weil ich gestern erst angekommen bin. Heute habe ich hingegen schon eine 3-Stunden-Ausfahrt und fühle mich wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Nicky Boy ist extrem souverän und Strati haut sich hier gerade off-record noch ein Sandwich rein, sehr professionell mit Avocado und Schinken. Fanta haben wir alle drei, deswegen nicht mehr lange reden, rein in die Werbung. Dann hat Jan noch 2 Minuten Zeit, sein Sandwich zu finishen und dann rein in den Triathlon-Chat Nummer 169 2.0.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
So, da sitzen wir wieder zusammen.
Schon wieder.
20 Stunden später, würde ich sagen. Nicky Boy hat es im Intro gesagt, wir haben tatsächlich, oder er hat die Aufnahme verkackt, die wir gestern hatten.
Nick ist schuld.
Ich bin schuld, nehme ich auf mich.
Aber wir haben mehr Stories zu erzählen, das ist gar nicht so schlecht. Strati, den Rest wiederholen wir in 10 Minuten. Aber du bist so ein bisschen euphorisiert, weil du gerade in einen Test gefahren bist, den du in jedem Trainingslager fährst. Ist das richtig? Oder in nahezu jedem Trainingslager?
Erzähl mal ein bisschen. Ja, schon öfters. Das ist so eine AI-Diagnostik, also ganz futuristisch. Nee, vor 2-3 Jahren war es das noch, jetzt ist das schon fast Standard. Also ich muss dann einen 2x20 Sekunden Sprinttest fahren, 12 Minuten Test und 4 Minuten Test, immer mit ein bisschen Pause. Und das mache ich, seit ich bei Björn bin. Und dadurch haben wir dann immer ganz gute Vergleichstestwerte und wir sind das eigentlich tatsächlich in fast jedem Trainingslager gefahren, einmal.
Und macht ihr das dann immer, dass ihr das in der Mitte des Camps fahrt oder eher am Anfang des Camps, um dann noch so ein bisschen Werte draus zu ziehen, wie du das Trainingslager steuerst oder wie Björn das Trainingslager steuert?
Tatsächlich eher immer schon ordentlich vorermüdet. Also ich bin auch die letzten, was haben wir heute für einen Tag?
Freitag.
Freitag, ich bin diese Woche schon 3-mal Intervalle gefahren davor. Also schon die Beine aufgefahren oder zu, je nachdem.
Ja. Also schon ein reeller Müdigkeitswert eines Profiathleten.
Ja, ich frage mich immer, ich glaube, das ist schon so ein bisschen auch bewusst, damit du halt nicht so ganz, 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 ganz tief mehr gehen kannst.
Wobei das natürlich auch ein Phänomen eines Jan Stratmanns ist, dass du dich ja wirklich bei solchen Sachen noch wegknipsen kannst.
Ja, ich will schon. Wenn der Tag dafür da ist, dann kann ich mich auch richtig wegschießen.
Aber jeder Profi will ja Bestwerte erzielen, auch in so einem Test.
Ja, ja, sonst, ich habe mich auch richtig hier ganz in Jonas-Fragen heute Morgen aufgepusht.
Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich bin auch jetzt ein bisschen, weil ich habe es eben schon im Intro erzählt, wir kamen hier rüber, du hast, ey, nee, gut, dass du das, du hast gerufen, den Podcast gelöscht oder so, glaube ich, oder verkackt hast. Da können wir nochmal über den Test heute reden. Dann wusste ich schon, ich habe zu Nils gesagt, ich glaube, der war gut.
Ja, mittelgut.
Also du willst jetzt keine Werte erzählen, oder?
Doch, ich kann darüber reden.
Ganz kurz, 20 Sekunden. Werden die im Sitzen gefahren? Mhm. Du darfst 20 Sekunden all out, auch berghoch.
Ich bin halb in der Ebene. Es war so viel Wind wieder, dass eben der Flachen war wie berghoch.
Die wichtigste Frage. Ja. Vierstellig?
Über 20 Sekunden natürlich. Im Schnitt? 934.
Oh, wirklich?
Im Schnitt.
Aber bist du schon mal 1000 gefahren?
So 20 Sekunden Schnitt?
Ja.
Ich glaube 960 oder so.
Eigentlich, das war doch,
gut.
Das war, natürlich
wenn
ist
du,
es,
wenn du drüber bist, dann bist du auf der Langdistanz nachher, weißt du?
Nee, ich guck, 934.
Okay. Beim zweiten oder beim ersten?
Beim ersten.
Und beim zweiten?
Beim zweiten 906.
Okay.
Nee, habe ich aber auch schlecht falsch in Gang gehabt.
Dann bist du danach 12 Minuten gefahren?
Dann bin ich erstmal ein bisschen locker gefahren und dann sind wir 12 Minuten Test gefahren. Boah, jeder, der es schon mal gefahren hat, das ist richtig eklig. Nach 4 Minuten dachte ich, ich sterbe. Mhm. Und ich fahre jetzt eine kurze Kurbel. Also 165 und für sowas hatte ich das Gefühl, war die richtig scheiße bei den 12 Minuten, weil ich habe gar keinen Druck irgendwie gefühlt.
Weil der Hebel fehlt, ne?
Ja, weil der Hebel einfach fehlt. Und dann bin ich, was bin ich gefahren? 441 Watt. 12 Minuten, aber damit war ich wirklich nicht zufrieden.
Und dann die Trittfrequenz war wahrscheinlich höher als sonst aufgrund der kürzeren Kurbel, über 80 oder eher so?
Warte, wie kriege ich das?
Berghoch bist du gefahren, ne?
Ich bin, für alle, die schon mal auf Fuerte waren, Pajara-Anstieg hochgefahren.
Erdmännchenhügel heißt er?
Ist das der Erdmännchen-Jubiläum?
Ich würde sagen, ja.
Nee.
Natürlich.
Doch, 88.
Ja. Siehst du? Stark.
Und dann sind wir weitergefahren, halbe Stunde locker und dann 4-Minuten-Test.
Den bist du dann hoch zu den Eisenmännern gefahren?
Genau.
Und warte, was hattest du bei den 12 Minuten?
441.
441, dann bist du gefahren 4 Minuten oder?
4.
4 Minuten 480.
528.
Oh! Alter, wo hast du das denn noch hergeholt?
Oh, das 400, ist aber wirklich
ja, das, gefahren, das ist ja, das habe ich krass. Das hatte ich Björn geschrieben. Dass,
bist du wirklich, du bist so hart angefahren, die 12.
Ja. Das ist krass.
Viel zu hart.
Ja, ja.
Wenn du, was, 500?
Ja, ich habe es Björn geschrieben, die 12 Minuten, die waren richtig eklig.
Du bist ja gestorben.
Ich bin komplett gestorben.
Weil eigentlich berechnet, der 3 Minuten, also ich kenne dich jetzt.
Ich war ja auch, es ist meine Bestleistung, glaube ich, da waren immer 458 auf 12 und die lagen immer weit beieinander und da war auch, glaube ich, der Wert so 515 oder so, als ich das gefahren bin.
Ja.
Aber das ist so ein Unterschied, es war jetzt zum Vergleich, das waren ungefähr die gleichen Werte, die ich letztes Jahr im März oder April gefahren war. Gut. Auf Mallorca, gut. Aber 25 Watt mehr auf 4 Minuten.
Weil normalerweise ist es so bei den Tests, ich kenne mich jetzt mit dem Heiß-Heiß-Test nichts aus, aber in der Regel ist es so, das sind ja Tests, die dann die Leistung berechnen. Das sind ja keine gemessenen, sondern berechnen die aber wirklich sehr, sehr gut
im Vergleich
an die
zum
Labor
sind die sehr nah dran.
Exakt, sehr, sehr gut an die Laborwerte rankommen. Ist auch immer die Frage, weil man muss tatsächlich auch beim Labor sagen, gerade was die VO2 Max anbelangt, muss man tatsächlich einfach ein sehr gut geeichtes System haben, was auch tatsächlich jedes Mal eigentlich vor dem Test geeicht werden muss. Also da hängt es tatsächlich auch vom Institut ab. Deswegen sollte man auch wirklich immer zu einfach guten Instituten gehen, die oft Tests machen, weil wenn man so Klassiker ist eigentlich bei irgendeinem Arzt.
Auch, dass die Powermeter alle schön getestet
werden. Powermeter geeicht, dass der, oder wenn eben das auf der Rolle gefahren wird, dass das geeicht ist, dass es regelmäßig eingeschickt wird, dass dann genug Ablaufstrecken da sind, weil wenn da irgendwie Flüssigkeit drin ist, hast du sofort Messfehler.
Ja,
also
ja.
Das ist, ne, wenn da nicht ein Labor ist, die halt aber am Tag 6-7 Tests fahren und entsprechend auch das Material dafür da haben, dann wird es schon schwierig.
Exakt. Irgendwie. Also die Wartung ist halt einfach extrem wichtig. So kommen natürlich auch, muss man sagen, ein bisschen die Preise zustande. Oftmals heißt es, Labor Diagnostiken sind so unfassbar teuer, aber es steckt halt einfach auch wirklich viel Know-how und viel Wartung dahinter. Deswegen sind natürlich diese Tests, diese AI-Tests auch durchaus attraktiv, weil die preislich wesentlich günstiger sind und natürlich auch einfach die Durchführbarkeit. Man muss nicht in ein Labor. Mhm. Was ihr jetzt macht, ist natürlich noch besser. Man kann tatsächlich auch immer wieder Vergleichswerte ranziehen, kann es im Trainingslager machen.
Ich habe bestimmt schon 10 Stück davon gemacht.
Ist ja auch super. Man hat überhaupt keinen Aufwand und vor allem, und das ist ein ganz großer wichtiger Faktor aus meiner Sicht, der Ablauf des Athleten wird nicht gestört. Das heißt, er kann das einfach ins Training integrieren, so wie du das jetzt gemacht hast. Weswegen ich auf die Werte gekommen bin von, was hatte ich, ich weiß gar nicht, 510 hatte ich, glaube ich, geschätzt, dass tatsächlich...
Nee, du hast 480 geschätzt.
Ja,
hab ich?
480, du warst 480.
Dann habe ich das falsch kalkuliert, weil nämlich tatsächlich der 3-Minuten-Wert beziehungsweise 4-Minuten-Wert bei dir dann ist ein Indikator für die VO2-Max-Werte, die du eigentlich bei kurzen Intervallen wie 30-30, 40-20, 30-15 fährst. Also das ist immer ganz interessant, wenn du dann die Auswertung siehst und dann guckst du hinterher, was bei diesen kurzen Intervallen dann angegeben wird, ist das genau dieser Wert. Und da hast du, das ist natürlich schon eine Ansage.
Ich hab seit Off-Season kein einziges Mal VO2-Max-Intervalle auf dem Rad gemacht.
Aber mega spannend.
Nee, aber ich finde es interessant, weil wir haben eigentlich nur ein bisschen G2-Intervalle gemacht. Ich war im Wald im Gravel geheizt und das auch ohne Powermeter.
Ja, aber das ist es. Du bist ja die Hügel hochgehackt.
Ja, vielleicht, aber auch nicht so intensiv eigentlich immer.
Naja, aber du weißt es ja nicht. Das ist ja das Faszinierende auch am Gravel und am Spaßfaktor.
Es hat richtig, ja. Aber ich bin jetzt auch, finde es auch interessant, weil die Werte sind ja auch mal dann sehr auf das, da kann man sich ja jetzt, kann ich mich mit Björn hinsetzen und sagen, okay, was ziehen wir jetzt daraus fürs Training? Und noch dazu sagen, weil du gesagt hast, kann man gut ins Training einbauen, das sind immer so, ich immer ganz lustig, meistens fahre ich das in einer 4-4,5 Stunden Radeinheit. Und dann sagt Björn immer, oder hat am Anfang immer gesagt, damit dir nicht langweilig wird, fährst dann auch noch 3x10 Minuten G2, dass du auch eine vernünftige Trainingseinheit hast. Mit der Begründung, es sind ja nicht mal 20 Minuten Belastung gewesen für den Test.
Und das ist ja tatsächlich eins der, auch der ganz großen Argumente von Intervallen deutlich unter der Schwelle, dem Laktat-Steady-State, dass man halt einfach mehr Zeit an der Schwelle trainieren kann, weil man, wenn man jetzt diese klassischen 30-15, die so unheimlich gefeiert wurden in den Studien, fährt, dann hat man maximal vielleicht so eine Belastung von 25 Minuten. Und das ist natürlich für einen Profiathlet eigentlich viel zu wenig Reiz, gerade wenn man halt auf die Langdistanz geht. Da ist es halt schon wichtig, dass man halt einfach wirklich in so einer Intervalleinheit längere Reize setzt. Die dürfen dann aber nicht so intensiv sein, weil sonst schießt du dich natürlich komplett aus.
Ja, wir machen das zum Beispiel super selten, so richtige V2-Max-Einheiten mit so 30-30ern oder so. Wenn ich die mache, eher so um die Beine aufzufahren, dann sind das auch sehr, sehr hohe Werte. Also die tun dann richtig weh. Und weil Björn halt sagt, dass der wenn wir die richtig fahren, dann ist der Impact davon sehr, sehr hoch. Und was ich jetzt aber gemerkt habe, dadurch, dass ich noch nicht so viel Umfang trainiert habe, ich jetzt jede Einheit quasi im Camp konnte ich draufpacken und bin jetzt auch viel weniger müde, als so wie es schon mal war, dass ich schon relativ von einem hohen Trainingsniveau ins Camp gefahren bin. Und dann war ich schon quasi, jetzt so ein Test hat mich dann schon ganz schön aus den Schuhen gekippt. Und das ist auch interessant zu sehen, dass halt wir mehr Luft dran gelassen, ein bisschen weniger intensiv trainiert, ein bisschen weniger Umfang auch insgesamt und dann ins Trainingslager gefahren. Und da jetzt mal so ordentlich auf dem Rad was gemacht. Und das ist auf jeden Fall interessant, dass da eigentlich dann, ich glaube daher, um das zu erklären, kommt glaube ich auch ein guter 4-Minuten-Wert zustande, weil halt einfach so diese Grunderholung noch drin ist, sodass du da halt in die Spitzen gehst oder gehen kannst.
Das fand ich jetzt interessant. Du hast jetzt ein paar Mal gesagt, in der Woche, wo wir jetzt hier sind, du bist halt gewöhnt, 3-4 Einheiten am Tag zu haben immer. Du hattest jetzt am Anfang die ersten Tage immer nur 2 Sessions drin. Hattest aber dann immer auch Programm irgendwie auf dem Rad. Aber ist jetzt so, wenn du jetzt zurückblickst, ist schon so, dass du dann wirklich sagst, okay, dieses Dritte, was man sonst manchmal auch gerade so am Anfang, wenn du noch nicht wirklich im Rhythmus bist, auch im Camp, das macht dich einfach müder und du hast jetzt die Erholung wirklich genutzt und konntest halt wirklich qualitativ besser auch arbeiten?
Ja, beides. Ich glaube, erstmal bin ich erholter einfach hier reingegangen ins Camp und war noch nicht so, als ich zu Hause schon so irgendwo in einem Limit trainiert habe oder so eine tiefe Ermüdung reingegangen bin. Das sind ja auch, sind ja wieder die Learnings. Vielleicht kommen wir da gleich nochmal drauf zu sprechen aus dem letzten Jahr, was wir gesagt haben, was wir anders machen wollen. Weil die März-Weltmeister oder wenn du März-Topfit bist, dann gewinnst du halt keine Rennen im Sommer oder im Herbst. Und deswegen auf jeden Fall war es jetzt auch hier der Einstieg, glaube ich, ein bisschen entspannter vom Training her. Das Volumen ist trotzdem hoch. Also ich werde trotzdem diese Woche 33, 34 Stunden trainieren. Mhm. Aber halt die Tage sind nicht so vollgepackt, weil oft halt die dritte Einheit gefehlt hat. Ich schwimme halt gar nicht mehr so viel jetzt. Also ich muss jetzt nicht im Trainingslager eine 5. Schwimmeinheit dranpacken. Und wir sind jetzt diese Woche nicht so viel gelaufen. Das war aber auch eher ein bisschen unfreiwillig.
Erzähl.
Ja, ich bin einfach so, das ist der Klassiker, kurz vorm Trainingslager irgendwie noch ein bisschen was Schnelles gelaufen bei -3 Grad und dann hat die Wade so ein bisschen gezwickt, aber Entwarnung, ich war heute wieder laufen, also ich habe eigentlich noch gar kein Training verloren. Es war auch eigentlich alles bisher so gemacht wie geplant, bin heute einfach ein bisschen kürzer gelaufen und ich glaube, dass das jetzt wieder klappt, passt.
Du hast es gesagt.
Wie bei Dani, die hatte auch Wade.
Und die hatte Wade, eine Woche tatsächlich.
Profi-Triathleten, die haben alle Wade.
Ja.
Warum ist das so?
Aber nicht nur Profiathleten, auch die Amateure tatsächlich. Also das ist, naja, es ist halt einfach klar.
Du hast auch Wade.
Nee, heute nicht.
Aber gestern.
Ja, es ist halt, die Verlängerung der Achillessehne. Mhm. Und wirklich der Großteil der Athleten, ich würde wirklich sagen 90% der Athleten, da liegt das Problem tatsächlich einfach an der hinteren Kette oder aber am Rücken. Und das ist, glaube ich, tatsächlich einfach ein Schwachpunkt. Oder was heißt ein Schwachpunkt? Wenn du halt einen hohen Load hast, den man im Ausdauersport natürlich hat, wenn man jede Woche 20, 25 oder 30 Stunden trainiert, bei Amateuren 12, 13, 14 Stunden neben einem Fulltime-Job, oftmals noch neben Familie, kann man eigentlich vergleichen. Da ist halt einfach Stress im System auf der hinteren Kette und auch im Rücken. Und das sorgt dann irgendwann dazu, dass die Wade dann halt einfach zumacht. Und da muss man wirklich sehen, dass man diesen Stress rausnimmt. Und dann funktioniert das eigentlich relativ schnell wieder, weil es ist ja kein Problem, was strukturell ist. Also da ist jetzt keine Achillessehne irgendwie angegriffen oder sonst irgendetwas, sondern das ist wirklich so ein rein muskuläres Ding. Und das hilft eigentlich.
Richtiger Gamechanger ist tatsächlich, man weiß es, jeder weiß es, aber wir haben es hier jetzt auch mal sehr, sehr konsequent umgesetzt. Sowieso Mobilität von den Einheiten. Man will ja aber wird ja auch nicht jünger. Wichtig. Aber halt auch abends sich einfach mal wenn man sich vielleicht jetzt gerade Handball oder sowas anguckt, ne, 20 Minuten Zeit nimmt und mal kurz die hintere Kette aufmacht. Das kann sehr entscheidend sein, wie dann sich die Muskulatur am nächsten Tag anfühlt. Vielleicht einmal ausrollt den Arsch oder so. Dass man so von oben mal die Spannung wegnimmt, das ist schon
Habe ich nicht gemacht.
Das sind auch wieder so die Gespräche, die in anderen Podcasts mal so den Arsch ausrollen und von hinten die Spannung wegnehmen.
Ja, mein Gott.
Wenn die in anderen Podcasts gesendet werden, dann würde man wirklich denken, wo bin ich hier gerade rein?
Das ist ganz normal.
Wo bin ich hier gerade reingegangen?
Alles für den Algorithmus.
Das ist wirklich gut. So habe ich das noch gar nicht
bedacht. Wie war das mit dem, sich auf einen Tennisball draufsetzen?
Genau. Tischtennisball funktioniert noch. Nee, ein Golfball.
Mir ist immer ein Tischtennisball, weil es tut nicht so weh.
Ich wollte gerade sagen, Golfball funktioniert noch besser.
Manchmal dann, ne?
So, komm, lass uns wieder seriös werden. Wir waren wirklich so gut drin. Und das ist jetzt aber natürlich eh wieder so ein Schlag ins Gesicht für alle Altersklassenathleten. Weil eigentlich muss man das bei den Profis tatsächlich ja erwarten. Ich weiß, die machen es auch nicht, da sind die Tage auch nicht so, wie man sich das vorstellt, dass die wirklich nur essen, schlafen und trainieren. Das ist leider nicht mehr so. Trotzdem, aus Trainersicht, diese Vor- und Nachbereitung, die gehört natürlich dazu. Ich weiß, dass es bei den meisten Athleten, auch bei den Profiathleten, oftmals zu kurz kommt. Gestern war wirklich vorbildlich. Wir haben gestern nach dem Abendessen aufgenommen. Du teilst hier die Bude mit Jonas. Und der
Jonas Hoffmann.
Jonas Hoffmann, genau. Und die zwei dann hier wirklich, dann auch noch Jonas T-Shirt ausgezogen, sah aus, als wenn er morgen Ironman machen
der
könnte.
Ist fit, ne?
Alter Schwede,
Halleluja. Ich sag erstmal Massephase.
Körperfettanteil von 5%, würde ich sagen. Und beide wirklich so richtig strebehaft noch gerollt vor dem Schlafen gehen. Aber du merkst einen Unterschied.
Ja, voll. Also ich finde, beim krassesten merke ich es, wo ich es jetzt sehr konsequent umgesetzt habe. Auch sehr konsequent. Ich habe jetzt einen Plan mit meinem neuen Athletiktrainer. Und da habe ich, das macht es halt für mich einfacher. Ich habe einfach auch wieder eine App. Ich habe einfach einen Plan, den hake ich ab. Und vor jeder Einheit auch ordentlich Mobility. Und das im Gesamtkonstrukt. Ich finde das am krassesten, wenn man mal nachts aufs Klo muss. Und dann oft dann ja doch irgendwie so mal durch alles so zieht, irgendwie neben der Achillessehne die Wade oder so. Und das ist auf jeden Fall deutlich weniger.
Humpelstilzchen geht aufs Klo.
Und das ist viel weniger geworden. Und das war so das, was ich am meisten bisher gemerkt habe. Aber man muss da echt dranbleiben, ne?
Gut, du hast gesagt, die Learnings des letzten Jahres.
Ja.
Gestern haben wir nahezu nur über das letzte Jahr gesprochen. Jetzt ist irre, wie der Spirit sich doch einfach durch ein, zwei Einheiten verändert, oder?
Ja,
gestern war eher so ein bisschen so Trauerklos.
Aber das ist auch bei uns so. Wir haben ja keinen Bock, über die exakt gleichen Dinge nochmal zu reden.
Also wir müssen es aber trotzdem, weil
das machen wir auf jeden Fall.
Es hat wirklich Spaß gemacht, denn gestern habe ich dich gefragt, das letzte Jahr, ein Jahr, wo du extrem wenig Rennen gemacht hast, das kennt man von dir eigentlich nicht. Du bist tatsächlich nur in Jesolo gestartet, dann Challenge Rot, grandioser dritter Platz und dann Nizza, deine allererste WM, Langdistanz-WM, enttäuschend?
Ja, sehr enttäuschend. Also das war für mich ein schwerer Schlag, weil ich mir deutlich mehr ausgerechnet hatte am Anfang des Jahres und auch nach Rot war ich richtig angespitzt, dass ich ein cooles Package und einfach eine geile Leistung für mich persönlich in Nizza abrufen kann und ich habe mir natürlich auch was ausgerechnet, um die vorderen Plätze mitzukämpfen. Und dachte auch, dass die Strecke mir liegt, dass ich auf dem Rad da mit agieren kann und dann noch auf einer flachen Strecke, die ich eigentlich ganz cool fand, einen schnellen Marathon laufen kann. Die Dinge haben dann nicht so sein sollen. Ich hatte das ganze Jahr so ein bisschen mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Da war es dann aber tatsächlich so, dass ich nach Rot nicht mehr so richtig einen Tritt gefunden habe. Das heißt, zwei Wochen trainiert und es fing an, ich war einfach platt, richtig tiefenmüde.
Würdest du sagen, wenn ich reingehe, zu früh wieder eingestiegen oder also körperlich platt, mental platt?
Ich glaube so ein bisschen, wahrscheinlich liegt die Wahrheit so ein bisschen in der Mitte. Ich könnte mir vorstellen, zu früh wieder eingestiegen, aber eigentlich habe ich eine Woche halt fast nichts gemacht und dann haben wir eine Woche, ich glaube 20 Stunden ein bisschen lockerer Einstieg gemacht und dann ging es halt schon wieder los, Intensitäten und so weiter, aber halt noch nicht so wirklich doll, alles so ein bisschen so mal wieder reinkommen, durchbewegen. Und dann war eine richtige Trainingswoche und dann habe ich gemerkt, boah, die Batterie ist leer. Dann haben wir rausgenommen, erstmal ein bisschen nur, ein, zwei Tage, dann immer mehr. Und irgendwann hätte man in der Rückschau vielleicht früher richtig auf die Bremse treten sollen, aber dann war das Rennen auch da. Ich wollte, vielleicht habe ich dann auch nicht ganz richtig kommuniziert, wie man es so als Athlet dann will. Also,
geht schon.
Ja, geht irgendwie schon, dann ging auch mal wieder ein Tag. Aber es hat sich halt sehr, sehr schlecht angefühlt und dann wurde jede Woche weniger und die Qualität wurde immer schlechter und dann waren die 5-6 Wochen dann vor dem Rennen und da kommen wir wieder zu dem Problem, das waren ja glaube ich fast noch 10 Wochen zwischen Rot und Nizza,
das einfach nur trainieren war dann in der Rückschau jetzt zu lang. Und ich war einfach nicht fit und nicht gut vorbereitet.
Also sprich, die Form von Rot war weg?
Ja, die war nicht mehr
da. Weil halt einfach viel zu viel Zeit dazwischen war. Fünf Wochen ist eigentlich immer so ein Punkt, wo man dann nochmal so einen kleinen Peak hat und wo man dann nahezu die Leistung vom ersten Ironman auf dem Niveau, auf dem ihr euch bewegt, ist es natürlich schwierig. Aber in der Regel funktioniert es schon, da nochmal wirklich ein gutes Rennen zu machen. Aber wenn 10 Wochen dazwischen liegen, muss man natürlich auch ein bisschen trainieren. Und wenn das nicht klappt, dann wird es natürlich schwierig. Wir gehen gleich nochmal ein bisschen auf Nizza ein. Aber was ich ganz interessant finde, weil Nicky Boy, du hast eben gefragt, körperlich oder vom Kopf her, du hast gesagt, die Wahrheit liegt wahrscheinlich ein bisschen in der Mitte dazwischen. Ich glaube, das muss man sich halt auch so ein bisschen vergegenwärtigen. Du warst im Jahr davor 4. in Rot. Das heißt, die Zielsetzung war natürlich ganz klar, ich möchte aufs Treppchen kommen, dann wahrscheinlich auch irgendwie so bester Deutscher, das ist auch etwas, wo man drauf schielt, oder würdest du jetzt sagen, nee, ist mir egal, aber wenn man wirklich ist, ist es ja so, oder?
Erstmal vor dem Rennen, ich habe ja klar kommuniziert, dass ich aufs Podium wollte, das wollte ich auch. Auch bei der Pressekonferenz, dann waren ja doch dann relativ viele sehr, sehr starke Athleten da, was ja im Vorhinein auch irgendwo mal gesagt wurde, dass es nicht so war.
Nee, es war das leichteste Mal seit Jahren, Rot zu gewinnen.
Ja, ja, klar.
Und Großmeister halt Lothar, wie oft, aber der hat, man muss halt sagen, wie oft hat Lothar das Ding gewonnen? 5-mal, glaube ich. Und wenn Lothar dann sagt, es ist das leichteste Mal, Hawaii zu gewinnen, dann ist da natürlich Substanz hinter. Aber ich glaube, das hat sich das gewendet, das Blatt. Aber erzähl weiter.
Es haben ja dann noch ein paar nachgemeldet. Sam ist ja auch wieder in Form gekommen. Und Jonas war natürlich da. Und auch noch andere, Fred, Daniel Beckegaard und so weiter.
Vincent Louis wusste man auch nicht. Das war jetzt seine erste Langdistanz. Da konnte man jetzt nicht unbedingt davon ausgehen, dass er da um den Sieg mitkämpft, aber es wäre jetzt auch nicht so gewesen, wenn er das Ding gewinnt, dann hat er halt einfach nur konsequent gearbeitet. So, und das, was er auf der Kurzdistanz kann, hat er auf die Langdistanz transferiert. Aber
bei mir war es halt so, dass ich ja auch vorher, deswegen habe ich auch weniger Rennen gemacht, eine Verletzung hatte, nämlich 4 Wochen habe ich gelaufen, war natürlich so ein bisschen wackelig, aber ich hatte einfach so dermaßen Bock auf dieses Rennen, dass ich das in dem Moment, wie ich komplett alles ausgeblendet habe, hatte 1-2 gute Laufeinheiten vorher, natürlich keine richtig langen Läufe, aber war da guter Dinge, dass ich das auf jeden Fall einen guten Marathon laufen kann. Und würde ich sogar in der Rückschau so ein bisschen sagen, dass ich, jetzt habe ich viel zu oft Rückschau gesagt, mich vielleicht, auch, hatte ich auch mit Nick öfters drüber gesprochen, dass ich vielleicht mich hätte an der einen oder anderen Stelle auf dem Rad was trauen können, weil ich die Beine eigentlich hatte. Da kam ja noch ein bisschen Pech dazu, aber ja, am Ende war es war wieder ein Fight to the line und ja, habe es mal wieder spannend gemacht und habe auch wirklich alles dann auf der Strecke lassen müssen.
Das war geil, wenn du mal den eingefangen hast. Und ich weiß noch genau, wie wir da auf der Tribüne standen, Zielanlauf, und Jan liegt noch hinten. Holt da wirklich Vincent Louis noch auf, ich weiß nicht, hast du ihn bei 39 geholt oder erst bei 40?
Im wieder Ort. Kurz nach diesem Erdinger-Ding.
Das ist dann 39, 38.
Zwischen 39, 40, glaube
ich. Ja, auf jeden Fall warst du, also bei 36 warst du wirklich noch so gefühlt also 2 Minuten aus dem Stoß zurück, und es war eigentlich klar.
Die Story dazu war, ich bin vom Kanal weggelaufen, ich hatte Wind eigentlich bei Kilometer 28.
Genau.
Und dann hat es auf einmal gekracht. Da ging gar nichts mehr. Ich habe halt in der ersten Stunde, habe ich dann irgendwann realisiert, 140 Gramm Carbs reingeschüttet beim Laufen. Das hat nicht gut funktioniert. Dann hat der Körper halt zugemacht. Oh, mich richtig leer gelaufen. Und,
aber es hat nicht in der Hose gekracht, sondern es hat im System gekracht.
Ja, ich war richtig. Ich
muss nochmal sagen, klarzustellen.
So, daran habe ich gar nicht gedacht, wie du wieder denkst.
Du hast Gedanken.
Naja, bei 140 Gramm hätte das durchaus sein können.
Ja, gebe ich recht.
Ich war so angezählt dann auf einmal. Und ich war ja wirklich, ich war auf 5 Meter ran, ne?
Ja, ich war im Livestream.
Und vor allem Fred, und
hinter
ganz
dir war
kurz
die Kamera, ja, ja, Vince kam immer näher.
Und Fred war ja auch noch in the game. Der war ja, wie weit war der zu dem Zeitpunkt?
Zu dem Zeitpunkt war Fred erstmal eigentlich noch so drei ja, Minuten dahinter oder so.
Ach so, der hat hinten
raus. Das war hinten raus. Ja, weil ich bin dann ja krachen gegangen und ich bin Küchenbach nicht hochgekommen eigentlich, ne? Also ich habe auch verglichen im Jahr, hatte mal die Daten mir angeguckt, zum Vergleich zum Vorjahr, da habe ich auch schon da gelitten. Bin ich 40 Sekunden pro Kilometer langsamer die 3 Kilometer da hoch.
Jetzt dieses Jahr.
Nach Büchenbach hoch.
Ja. Krass. Habe ich richtig gestanden. Und gut, dann sind natürlich Finn und Fred, beide, haben wir kurz 3 Minuten relativ schnell zugelaufen. Und dann waren es auf einmal oben am Wendepunkt, an diesem Hoka-Ding, in Büchenbach waren es noch 45 Sekunden.
Ja, unter eine Minute.
Unter einer Minute. Und dann stand Björn am Straßenrand. Ist komplett auf. ausgerastet, hoch und runter gesprungen und hat einfach nur gesagt, Fred holt dich heute nicht.
Das ist die Kunst eines guten Trainers, die richtigen Worte zu finden.
Und dann bin ich den nächsten Kilometer, tatsächlich könnt ihr hier zeigen, glaube ich in 3,35, 3,30 gelaufen. Und dann ging der Schritt auf und dann war auch eigentlich einfach nur noch, dann habe ich, ich weiß noch, meine Brüder und mein Vater und Lea, alle 500 Meter stand einer und haben und mich angeschrien. Und dann war dann habe ich noch Tom in der Stadt gesehen und ich glaube, der hat so geguckt und war erstmal so perplex, dass ich da kam. Und das war einfach nur noch, es tat so weh, aber es war egal. Und dann, ja, dann habe ich ihn gesehen und dann... Ah, ja, doch gar nicht. Ich habe irgendwo ein Foto noch bei mir, denke ich, bin einfach an ihm vorbeigesprintet und er hat nicht versucht mitzugehen und dann.
Ja, das Ding ist, ich stand ja mit Nils Frommi bei Kilometer, ich weiß gar nicht, ob es 41 war, ich glaube 41.
Da an der Ecke, ne?
Beim Bäcker, naja, schon noch bevor, also ich glaube irgendwie zwischen 40 und 41 und auf jeden Fall, das ist ja das Spannende daran, weil da sieht ja jeder scheiße aus. Also vielleicht außer der Führende, weil der wirklich dann in der Situation meistens weiß, ich habe das jetzt und das ist halt so eine Euphorie. Aber man denkt dann ja, shit, Vince kommt vielleicht noch von hinten oder Fred kommt von hinten. Fred hat wahrscheinlich gedacht, Mist, jetzt kommt Finn noch von hinten. Aber alle sehen ja einfach schlecht aus. So. Und das war wirklich so, du bist da angekommen, hast mich noch angeguckt. Und ich glaube, ich habe dir noch zugeschrien, man sieht ihn nicht, aber es ist noch nicht durch, das Ding. Dann habe ich so einen ängstlichen Blick von dir gesehen, einfach noch weiter. Vincent Lewis hat halt komplett ums Überleben gekämpft. Also es sieht ja eh durch seine krassen O-Beine immer so aus. Das kann man sich ja nicht vorstellen, dass der so schnell rennt. Aber war halt einfach auch am Limit und die dahinter auch. Aber das ist genau das, worauf ich hinaus wollte, dass halt dieser emotionale Stress und auch im Vorfeld, dann in Ansatz hattest du dein eigenes Zelt, Fred hatte sein eigenes Zelt, ihr seid dann irgendwie so die beiden, wo man denkt, okay, vielleicht, ich denke, jeder von euch hat wahrscheinlich auch mal in der Vorbereitung davon geträumt, das Rennen vielleicht sogar zu gewinnen, weil es war ja das leichteste Rennen, was man gewinnen konnte in den letzten Jahren.
Nee, natürlich, ich bin auch mit dem eigenen Selbstverständnis und Selbstvertrauen da reingegangen, dass ich hatte jetzt zum Beispiel nicht da auf dem Schirm, dass Sam so eine Leistung rausfeuert. Dass das, ich glaube so, das machen wir Profisport, ne?
Kam eine Woche
wenn, das, wenn alles zusammen, wenn alles, ja, aber gar nicht mal so sehr, aber wenn du hast, ich könnte jetzt sagen, was alles nicht so perfekt, ich meine, Langdistanz ist, wie hat das Wertz gesagt, Fehlervermeidungs...
Ja, absolut.
Und ich kann dir jetzt noch 20 Fehler sagen, ne? Und je weniger Fehler du machst, desto besser wird's. Und deswegen natürlich spielen wir mit dem Gedanken. Ich glaube, sonst wird man da nicht an die Linie gehen. Und ich glaube da auch fest dran, dass ich das auch da hätte vielleicht schon schaffen können, wenn alles zusammenkommt. Aber es muss halt alles zusammenkommen.
Exakt. Und das ist das, worauf ich hinaus wollte, dass natürlich einfach dieser Druck, der war da, braucht man gar nicht drüber zu reden, der war bei euch auf dem Kessel. Dann musstest du extrem tief gehen, um halt einfach diese Platzierung, die du dir erhofft hattest, dein Ziel zu erreichen. Und das ist schon auch schwer, sich dann nach so einem Erfolg vorzubereiten auf das nächste Rennen, was eigentlich ja im Ranking, das darf man halt auch nicht unterschätzen, du hast halt in Deutschland Rot, dann hast du Frankfurt als Mann, als Frau hast du Hamburg. Und dann hast du halt das WM-Rennen, jetzt wieder Kona. So, und wenn man da hinter einem so ein Rennen als Deutscher in Deutschland schon so einen Haken setzen kann, das ist nicht einfach, sich dann wieder aufs zweite Rennen vorzubereiten. Da können wir mal wieder auf den Altmeister zu sprechen kommen. Lothar, ich glaube, der hat hinterher auch mal gesagt, er hätte vielleicht mal den Mut haben sollen, das Rennen im Juli wegzulassen, um dann halt mit dem entsprechenden Spirit in Kona zu starten. Denn er hat, glaube ich, wirklich 5-mal Rot gewonnen. Er war auf Hawaii 2-mal Dritter, meine ich. Zweiter ist er, glaube ich, nicht gewonnen. 2-mal Dritter. Aber er hat halt das größte Rennen in diesem Sport nicht gewonnen. Und man fällt danach schon auch in so ein Loch, mental gesehen. Und ich glaube, dass das tatsächlich etwas ist, was man aus Athletensicht, das ist ganz schwer zu greifen. Also da dann wirklich zu sagen, nee, ich gehe jetzt mit 110% in die Vorbereitung von Nizza. Und vor allem, was man halt auch nicht vergessen darf, das war jetzt, Rot war deine vierte Langdistanz, oder? Das erste war Qashqai, dann hast du Barcelona gemacht. Beziehungsweise Rot dann gemacht, Rot, ja, Barcelona ja, gemacht. Und jetzt
Barcelona gewonnen, musst du sagen.
Barcelona gewonnen, natürlich. Grandiosen Zweikampf an Willi Hirsch, muss man auch sagen. Ja, auch von ihm. Unfassbar starkes Rennen. Und das ist, du bist da ja jetzt noch nicht irgendwie ein Routinier, was Langdistanz anbelangt. So, aber ihr habt eure Schlüsse draus gezogen. Lass uns trotzdem nochmal auf Nizza eingehen, weil das fand ich gestern wirklich sehr, sehr spannend, weil du bist ja wahrscheinlich mit der Einstellung ins Rennen gegangen. Wenn es gut läuft, Platz 5 bis 10. Wenn es überragend läuft, kannst du vielleicht dann auch so diesen vierten, fünften Platz? Oder hast du gedacht, wenn alles zusammenkommt, kannst du sogar aufs Treppchen?
Nee, ich habe genau, wie du das eigentlich eingeordnet hast, so Top 10 war schon mein Ziel und habe natürlich damit geschielt, so wenn, wie du gesagt hast, wenn du wenig Fehler machst, topfit an der Linie stehst, dass vielleicht so Richtung Top 5 schon möglich ist. Aber natürlich haben die Wochen vor dem Rennen schon, hat man versucht zu verdrängen, aber natürlich haben die am Selbstbewusstsein geknabbert. Wenn du keine guten Trainingseinheiten hast, ich weiß, ich kann mich da sehr doll dran hochziehen, im positiven Sinne, dann versucht man natürlich immer, sich selbst zu verarschen und zu sagen, das wird schon alles wieder und es klappt, aber so richtig tief im Inneren nagt das schon so ein bisschen an einem, wenn es halt dann nicht so läuft, wie man sich das vorstellt.
Geschwommen bist du richtig gut? Also du bist richtig schön im Zug mitgecruised, hast erzählt, du wusstest, dass es die WhatsApp-Gruppe gab. Erzähl das nochmal, weil das fand ich wirklich sehr, sehr spannend, die das Rennen nicht gesehen haben. Es war ja wirklich erstmalig so bei einer Triathlon-WM, dass vorne beim Schwimmen gekreiselt wurde, also wirklich wie beim Radrennen. Und Jamie hat dich ja einmal so ein bisschen, Jamie Riddle, so ein klein bisschen zur Seite geschoben.
Ja, Jamie hat mir auch nach dem Rennen gesagt, dass er mich zur Gruppe nächstes Mal hinzufügt, weil er es gecheckt hat.
Weil Sam Laidlaw rausgeplatzt ist.
Sam Laidlaw ist da raus und Jan rein.
Sam Laidlaw hat die Gruppe verlassen.
Aber ich fand es jetzt nicht schlecht, da muss ich halt nicht vorschwimmen. Ne? Also dadurch war das Schwimmen halt wirklich recht entspannt, bis auf die Feuerquallen. Aber ich bin sehr, sehr gut weggekommen am Start. Und dann, wenn du einmal die Position hast und da an fünfter Stelle schwimmst oder genau hinter den Jungs, die da kreiseln, dann ist das nicht so hart mehr gewesen und wusste auch, dass ich im Schwimmen auf jeden Fall gut drauf war trotzdem. Und vor allen Dingen Schwimmen ohne Neo kommt mir immer sehr entgegen. Mhm. Und deswegen war ich da auch tatsächlich selbstbewusst, dass ich da vorne aus dem Wasser komme. Und dann war es für mich so, ja, hier will ich sein, gute Ausgangsposition fürs Rennen. Und dann habe ich mich eigentlich schon im Wasser darauf konzentriert, nochmal durchzugehen, okay, Wechsel, was mache ich alles, was nehme ich mit? Und mich auf die restlichen Disziplinen zu konzentrieren.
Dann bist du aus dem Wasser gekommen. Schombi hat wieder einen ultraschnellen Wechsel hingelegt, hat noch ein bisschen Struggle mit dem Visier gehabt, aber hatte eine kleine Lücke. Du warst dann direkt in der Verfolgergruppe, Martin van Riel, Jamie Riddle, Andrea Salvesberg noch und ihr seid hinterhergeknallt und wart dann im ersten Anstieg ja auch bei Schombi schon hinten dran. Und da war es dann, glaube ich, schon so, dass du abreisen lassen hast müssen. Oder
ja,
gemerkt hast,
da wird's hart. Ich glaube, ich bin nicht so, ein paar Jungs sind ja echt im Vollsprint. Das war ja relativ lange Wechselzone, zur Wechselzone. Und ich musste ja immer noch den Einteiler anziehen. Meistens kriege ich das schnell hin. Da war es so nicht ganz so schnell. Und da musste ich halt noch ein paar Jungs überholen, dass ich da Positionen gut mache und dann bin ich mit Martin und Jamie halt an Jonas rangefahren und das war schon richtig hart. Also es war schon Anschlag die ersten 15 Minuten, bis wir dann dran waren und genau als wir dran waren, ich glaube 500 Meter vorher war der Kreisel, waren wir dran und dann der nächste Kreisel ging es links in den Berg und dann haben die einfach halt nochmal draufgelegt und das hat dann schon richtig weh und dann stand die ganze Zeit bei mir mindestens mal eine 5 vorne beim Wattmesser. Und es wurde nicht weniger, aber die Jungs sind weggefahren und die sind da so drüber gebügelt über den ersten Anstieg, dass ich dann habe auch reißen lassen und wusste auch, in dem Moment wusste ich nicht, ob ich sage, okay, das war jetzt einfach zu hart, weil die zu hart angegangen sind oder ich bin einfach nicht gut genug auf dem Ort oder es stimmt irgendwas nicht. Und dann bin ich halt so mit dem Andrea zusammen als Salvesberg so ein bisschen unser Tempo gefahren, bis dann die Gruppe kam mit Christian, Sam und so weiter, die dann schon oben am Anstieg waren, wo ich mich schon gewundert habe, dass die, wo ich ja dachte, die hätten Rückstand und vor allem auch von Sam gehört hat, dass der Rückstand hatte, wie schnell die dann da war nach dem ersten Anstieg, weil ich bin da jetzt nicht stehen geblieben oder so, sondern die müssen da auch vollkommen geistesgestört hochgeknallt sein. Und dann ging es in den langen Anstieg, das sind ja so ungefähr 50 Minuten und da ging auch richtig die Post ab. Wir waren dann irgendwie so 15 Leute, die gleichzeitig in den Anstieg sind. War auch erstmal voll Chaos und dann bin ich am Anfang gar nicht so scheiße gefahren, aber ich wurde trotzdem gedroppt. Und das war schon so, okay, irgendwas stimmt jetzt hier nicht, weil die Werte, was ich gesehen habe, das war jetzt nicht außerirdisch, das könnte ich schon eine lange Zeit treten, denke ich, aber in dem Moment habe ich schon gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Es war so nach anderthalb Rennstunden. Und dann war so die Lebensanzeige ging schon, oder der Akku, der war schon ganz schön überhitzt oder leer. Ja, der hat schon geblinkt und von da an wurde es dann immer schwieriger und echt ein harter Tag und die Jungs sind dann auch einfach weggefahren. Und ich habe dann echt zu kämpfen gehabt, überhaupt da anständig hochzukommen. Und dann wurde es ein schwieriger, mental sehr schwieriger Tag ab da.
Paul kam dann, hast du gestern erzählt, dann habt ihr euch so ein bisschen Zweckgemeinschaft quasi.
Ja, kurz vor Ende des Anstiegs kam dann Paul vorbei. Und ich muss ehrlich sagen, in dem Moment hatte ich mit dem Rennen ein bisschen abgeschlossen, weil das war echt ein schwerer Schlag, weil ich das auch noch nicht so hatte, dass ich so aus diesen, oder beziehungsweise so
am Kopf, wie es einfach.
Dieses Szenario war, darauf hatte ich mich gar nicht vorbereitet, dass das passieren könnte, ehrlicherweise. Mhm. Und das war wirklich schwer und ja, keine Ahnung, dann war es erstmal so, erstmal wieder ins Rennen reinfinden, so sein Ding machen mit Paul zusammen, dann übers Hochplateau gefahren und irgendwie versucht, den Kopf wieder hochzukriegen.
Nochmal ganz kurz so, das haben wir gestern nicht drüber gesprochen, aber so dieses Ziel zu sagen, okay, geil wäre schon eine Top 10. Da warst du ja zu dem Zeitpunkt eigentlich jetzt nicht komplett von weg.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Ey, ganz ehrlich, als ich da gedroppt wurde von der Gruppe, war das Rennen, also war für mich...
Also es ging dann gar nicht, du hast gar nicht mehr geschafft, in dieses Mindset zu kommen,
nein, okay, ich
bin noch in den Top 10 oder die sind noch in Schlagweite, sondern ey, ich wurde zweimal gedroppt, das Ding ist durch.
Ich habe gar nicht so wie ich drüber nachgedacht, ich habe einfach gesagt, ich muss jetzt hier weiter Radfahren, ich habe gar nicht über Platzierung oder irgendwas gedacht, ich habe gesagt, ich will nicht, dass das Radfahren vorbei ist. Und ich habe mich schon immer wieder dann da rausgezogen, das kann ich eigentlich ganz gut und mich versucht neu zu motivieren, jetzt trotzdem, guck, was noch geht und so weiter. Und so weit können die noch nicht weg sein. Ja, waren sie dann doch.
Hast du das dann am Wendepunkt auf dem Hochplateau gesehen? Da ist dann ja ein Wendepunkt,
ja, wo man
so ein
bisschen... Ich habe auf die Uhr geguckt und gesagt, scheiße.
Wie weit waren die da weg, die Jungs?
Boah, schon, die haben bis dahin waren die schon 5 Minuten weg oder so.
Jesus.
Also die sind, also ich weiß auch nicht, wenn ich topfit gewesen wäre, weiß ich auch nicht, was dann passiert wäre, ob ich da hätte in irgendeiner Form mitfahren können. Ich hatte auch mit Rudi mal gesprochen, der ist halt auch, er ist 370 Watt den Anstieg hochgefahren, die 50 Minuten, das ist richtig Radfahren. Und der hat auch 2 Minuten kassiert im Anstieg. Mhm. Und der ist jetzt auch nicht schwer, ne? Also ich glaube, das Niveau ist einfach da sehr, sehr hoch gewesen. Und du musstest halt auch so dieses, und das hat Björn vorher schon gesagt, dass du das können musst, das ist ein ganz anderes Rennen, du musst diese Spitzen können und damit du brauchst halt super hohe Werte in allen Bereichen und musst ein sehr vollständiger Athlet sein, um halt diese Spitzen fahren zu können. Nur eine Stunde mal kurz, keine Ahnung wie viel Watt pro Kilo, das musst du auch erstmal verpacken können in einer Langdistanz, die auch dann noch länger ist als eine normale. Und du haust da ja auch richtig Energie raus.
Ja, ja, klar, das ist ja das Faszinierende daran. Und dann ging es runter. Du hast auch gestern erzählt, Cam Worth kam noch von hinten angefahren. Da hast du ja, so eine kleine Lektion bekommen als guter Abfahrer, wie man auch als Triathlet bergab fahren kann.
Dazu muss man sagen, dass es schon so war, dass ich weiß ja, wie die Jungs vorne abgefahren sind, habe mir die Zeiten mir angeguckt. Das waren nochmal, die sind nochmal deutlich schneller gefahren, aber eigentlich alle, die da vorne mit dabei waren, waren auch mindestens mal 2-3 Wochen vor Ort und sind bestimmt 20 Mal die Abfahrt runtergefahren. Ich wusste es eigentlich, aber das wäre schon für nochmal einen Nizza-Start auf jeden Fall wichtig gewesen, weil wenn du weißt, wie jede Kurve dreht, dann knallst du da ganz anders runter. Und dann kam Cam Worth auf halber Abstand bei mir vorbei und der ist echt so mühelos und so schöne Linien einfach gefahren. Ich habe mich beim Hinterherfahren 2-3 Mal fast umgebracht, aber auch wieder was gelernt, ne? Und gedacht, ich kann gut abfahren, aber das ist dann halt nochmal eine andere Liga. Und habe auch da wieder so mir quasi nach dem Rennen aufgeschrieben, da müssen wir auch nochmal ran. Und
das interessiert mich schon, weil das ist bei mir auch so, wenn ich müde bin, auch so Abfahrten mache ich, also da verbremse ich mich halt einfach viel schneller, als wenn ich irgendwie total beisammen bin. So, und ich weiß ja, wie du abfährst. Das ist ja jetzt nicht so, dass die dich voll abstellen würden. Und wenn du dann vorne in the Mix bist, dann nimmst du wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen mehr Risiko. Und wenn du noch gut beisammen bist, dann geht's halt auch besser. Ne? Also das hört sich jetzt nämlich so an, als wenn du nicht abfahren könntest, was du gerade erzählt hast.
Nee, ich glaube schon, dass ich recht gut abfahren kann. Aber ich glaube halt auch, dass ich sehr angezählt war. Mhm. Und dass mir so ein bisschen so dieses, ich meine, wenn du weißt, wie jede Kurve dreht, dass du die blind fahren kannst, dass du weißt, wo du anbremst oder nicht anbremst und wie du die anfährst, das ist dann nochmal was anderes. Und so sind die Jungs darunter. Die sind ja, ich habe mir die Zeiten angeguckt, das ist ja wie ich, die sind richtig runtergegast, die haben nicht oft die Bremse genommen. Und das Ding auf dem Limit zu fahren vom Reifen, das ist halt nochmal dann noch was anderes. Und gut, da musst du auch noch beisammen sein.
Jamie Riddle ist auch einmal hops gegangen. Also der ist ja auch gerade ausgefahren in der 180 Grad Serpentine.
Stimmt.
Ja. Also da hat er auch super Glück gehabt, dass da ein Auslauf war. Wenn das jetzt irgendwie eine andere Stelle gewesen wäre, hätte es auch anders ausgehen können. Und man muss halt auch sagen, das ist so diese letzte halbe Stunde auf dem Rad. da sind auch die Profis schon so im leichten Unterzucker.
Hast du schon über 4 Stunden, hast du 4,5 Stunden, nicht 4 Stunden?
Ich wollte gerade sagen, man hat 4,5 Stunden und vor allem, du hast halt auch genau diese Spitzen, die du bei den klassischen Ironman-Rennen mal vielleicht kurz hast für 2, 3, 4 Minuten. Ich weiß nicht, wie lange ihr in Greding hochballert oder auch in Frankfurt dann. Da fährt man dann mal 5 Minuten hart, aber halt einfach dieses wirklich über 50 Minuten über der Schwelle fahren oder an der Schwelle fahren im Ironman. Das ist halt etwas, was wirklich... Das ist auch auf Hawaii anders, weißt du, das ist halt einfach wirklich, wirklich krass und da ist man dann natürlich einfach in der letzten halben Stunde angenockter als bei anderen Rennen und dann kommt genau das dazu und dann hast du natürlich auch, wenn du vorne bist, eine andere Risikobereitschaft. Ich meine, das war ja auch das, finde ich interessant, wenn du das jetzt so schilderst, Blumi war ja auch total überrascht, der ist dann ja mit Martin van Riel und Sam mitgefahren und der hätte ja auch niemals gedacht, dass von hinten Gustav Iden und Kasper Stornes noch nach vorne kamen und für die ist natürlich was anderes. Die sehen dann vorne in den langen Geraden die Spitze. Das ist das, wo du hin willst. Du merkst auf einmal, ey, warte mal ganz kurz. Ich habe eigentlich gedacht, ich habe noch so 1,5 Minuten Rückstand. Vielleicht schaffe ich das sogar in T2 mit den Führenden vom Rad zu steigen. Dann hast du natürlich eine ganz andere Motivation. Und dann nimmst du halt diese 5% mehr Risiko mit einem ganz anderen Selbstverständnis, als wenn du halt in der Situation bist, wie bei dir, diese Abwärtsspirale. Und das ist ja irgendwie auch das Coole, auch wieder so zu sehen, diese psychische Komponente. Denn das ist ja auch etwas, woran man arbeiten kann, was ja, finde ich, auch Patrick wirklich ganz, ganz stark gezeigt hat, Patrick Lange, der ja einfach wirklich krass abgehängt war und das als Titelverteidiger und der dann halt einfach zumindest mit einem grandiosen Marathon noch in die Top 10 gelaufen ist. Also das ist ja schon auch wirklich richtig, richtig stark. Ich meine, als was ist er losgelaufen? Ich glaube, als Paar 20. oder noch weiterhin. Und das ist halt schon auch etwas, was dann so ein Champions-Mindset halt ausmacht, dass du halt wirklich weißt, das Ding ist halt erst am Zielstrich vorbei. Wobei dann natürlich bei dir wahrscheinlich auch so ein klein bisschen im Hinterkopf war, dass halt einfach diese 10 Wochen zwischen Rot und Nizza jetzt nicht so gelaufen sind. Ich denke, wenn du jetzt eine perfekte Laufvorbereitung gehabt hättest, wärst du vermutlich auch nochmal anders reingegangen, weil du gesagt hättest, okay, da muss ich jetzt halt einfach einen schnellen Marathon laufen, um meinen Traum Top 10 zu realisieren. Und wenn du aber weißt, boah, das ist auch auf dünnem Eis gebaut, dann wird es natürlich extrem schwierig. Dann bist du aber vorne vom Rad gestiegen und eigentlich, Nicky Boy hat
vorne
recht,
nicht.
Naja.
Vom Rad gestiegen ist
nicht ganz
vorne.
Ich bin vom Rad gefallen, ja.
Als was bist du vom Rad gestiegen? Als 15?
Ich weiß es tatsächlich gar nicht, aber ich weiß, dass zumindest die ersten 10 Kilometer dachte ich noch, oder 15 Kilometer bin ich ganz gut angelaufen. Ich habe so immer so 3,35er Schnitt. Und dann dachte ich so, boah, vielleicht geht noch was Richtung Top 10. Und hat Björn auch mir immer vom 10. die Zeiten durchgegeben. Das heißt, das war auf jeden Fall in dem Bereich des Möglichen. Ich habe dann dritte Runde oder irgendwie so bei kurz vorm Halbmarathon rum, war lange Zeit hinten zum Wendepunkt am Flughafen, keine Verpflegung. Und da hat es mich dann auch irgendwann so aufgestellt und ich war einfach leer. Und da ging nichts mehr. Und dann Wurzen, ja, das ist die 1,5 Stunden danach waren echt scheiße.
Glaube ich dir. Vor allen Dingen mit der Saison, also nur 3 Rennen, das hatten wir auch gestern dann besprochen, was dann jetzt auch für dich das Learning war. Du hast erzählt, ich meine, wer dich auf Instagram verfolgt, hat das auch schon gesehen. Du hast allein von Dezember bis jetzt schon mehr geraced als letztes Jahr komplett, wo du einfach Lauf-Events gemacht hast. Also um da jetzt auf das Thema zu kommen, was sind die Learnings? Nicht nur einfach mehr Events zu machen, sondern du hattest auch noch gesagt, okay, du machst diesen Sport auch, weil du ein Racer bist und weil du racen willst. Und das ist natürlich für dich dreifach hart. A, klar, Rot war super gut, aber du beendest die Saison mit einfach einer Enttäuschung, mit etwas, was du dir ganz anders vorgestellt hast. Und du hast halt sehr wenig von dem gemacht, warum du den Sport eigentlich machst und warum du ihn eigentlich liebst.
Ja, auf jeden Fall. Erstmal vorweg ist ja diese Saison, also das habe ich irgendwann mal ganz gut hingekriegt, weil ich glaube, hat jeder, aber ich hatte auch schon viele Rückschläge und vor allen Dingen, glaube ich, zu Beginn meiner Karriere eine lange Durststrecke, bis die ersten Erfolge kamen. Ich habe mit 2012 habe ich mit Triathlon angefangen. Ich sag mal so, den Durchbruch oder die ersten Erfolge, die ich wirklich als zählbare Erfolge bewerten würde, waren 2021, kann man sagen. Also das waren fast 10 Jahre. So lange hat es gedauert und so lange habe ich an den Traum geglaubt und da ist man dann halt so, dass man sagt, okay, man waren auch viele Rückschläge dabei und ich glaube, dann lernt man irgendwann auch so selber zu schauen, okay, an sich zu glauben, an den Traum zu glauben und zu schauen, okay, wie kann ich mit Niederlagen umgehen, hatte ich ja auch einige Verletzungen und Rückschläge und so weiter. Nämlich habe ich es, glaube ich, ganz gut geschafft, aus solchen Situationen dann zu sagen, okay, Nizza konnte ich sehr schnell abhaken, weil ich gesagt habe, das habe ich jetzt gebraucht, zumindest habe ich es mir so eingeredet, habe geschaut und habe auch, ich habe glaube ich alles hinterfragt, jeden Stein nochmal umgedreht, habe gesagt, okay, passt das jetzt so oder muss ich da was ändern? Kann ich da was ändern? Wo kann ich besser werden? Was kann ich noch machen? Was ist mit Höhe, Hitze, all möglichen Trainingssachen, aber auch, wie ist mein Umfeld? Wo trainiere ich? Wie ist meine Tagesstruktur? Klappt es mit der Ernährung? Alle möglichen Sachen habe ich mir nochmal in Ruhe Gedanken drüber gemacht und habe geguckt, wo ich was verbessern will. Nach einem Jahr wie 2024, wo ich mit einem Sieg aus der Saison rausgehe, mache ich 2 Wochen Pause und dann geht es wieder los. Ja. Und so hast du halt die Chance zu sagen, okay, ich stelle nochmal alles auf den Prüfstand und schaue, wo ich besser werden kann. Und aus der Erfahrung weiß ich, dass ich daraus immer deutlich gestärkt hervorgegangen bin. Und deswegen glaube ich, dass das auch jetzt nach Nizza passiert und dass es vielleicht ja auf dem Weg, das, was ich gebraucht habe, vielleicht auch, um halt noch besser zu werden. Und schauen wir mal, wie es geht. Und ein Punkt, ein großer, wichtiger Punkt, auf deine Frage zurückzukommen, ist natürlich, dass ich mehr Rennen machen will, dass ich da Bock drauf habe. Und ich glaube auch nicht nur, weil ich Bock habe auf Rennen, sondern glaube ich auch, weil gerade das Load- und Belastungsmanagement und auch das ganze Mentale, was dazu gehört, mit mehr Rennen für mich persönlich, das muss jeder für sich entscheiden, zuträglich ist. Das heißt, für mich so eine Taper-Woche, ein Rennen, Spannung aufbauen, aber vor allen Dingen dieses nach dem Rennen Spannungsabbau im Kopf. Das sind für mich immer so, diese Woche nach dem Rennen kann ich abschalten. Kann einfach mal, natürlich ist es nach einem besseren, guten Rennen einfacher.
Ich wollte gerade sagen, nach einem guten Rennen klappt es gut. Ja, gut, nach einem schlechten Rennen ist hart.
Ja, aber trotzdem fährst du runter und sagst erstmal so, jetzt ist Rennen vorbei.
Auch wenn es ein schlechter ist, funktioniert es, glaube ich, weil du einfach weißt, ich kann jetzt eh nichts
tun. Ja, dann sag ich, ich habe keinen Bock gerade auf Triathlon, ne?
Genau, so. Orientieren und
regenerieren. Dann hast du einfach diese Woche, wo du mal kurz runterfährst, weil du sagst, du musst eh regenerieren. Ja. Und wenn du durchtrainierst, und das ist mein persönlich, muss jeder für sich entscheiden, es gibt Athleten, die können das. Ich habe jetzt gemerkt, aus dem letzten Jahr vor allen Dingen, dass ich das nicht so kann, dass ich diese Rennen brauche, um auch einfach besser zu regenerieren und nicht zu viel zu machen einfach. Mhm. Und vielleicht auch so psychisch so diese kleineren Ziele auf dem Weg, wie wir ja auch gesagt haben, auch das ganze Druckthema vielleicht so ein bisschen, dir den Druck nehmen, wenn du schon mal mehr Rennen gemacht hast und so weiter.
Ja.
Und da gibt es einige Punkte, aber das ist auf jeden Fall einer der größten Punkte, die ich ändern wollen würde.
Finde ich sehr interessant, weil das ja auch so ein bisschen sogar sehr konträr sein kann zu, also warum du sagst, für jeden gleich, du sprichst da von anderen Profis noch, also bei einem, der ist Laserfokus nur auf ein Rennen und die können das super gut und sind dann auch bei dem Rennen super fit und können das umsetzen. Andere, wie du jetzt gesagt hast, brauchen da mehr Rennen und ich finde das so spannend, bei Age-Groupern teilweise ist es ja auch so, die haben noch einen normalen Job, da ist gar nicht möglich, sich so viel mit diesen Sachen zu beschäftigen oder so viel über Wochen, 30 Stunden zu trainieren und die brauchen dann auch gar nicht dieses Taper-Phase und wieder loslassen und da wird es dann eher, ich meine, das kann Nils besser sagen, wenn du einen Age-Grouper hast, der irgendwie ein geiles Rennen machen will, aber vorher auch 14 Rennen, dann wird es schwer.
Das dann wird schwer.
Aber muss sagen, das war lustigerweise, hier im Aufzug hat mich jemand angesprochen, der macht auch irgendein Rennen im August oder ich weiß es nicht mehr genau, ein Ironman und davor kein Rennen. Und da habe ich auch gesagt, so, das ist ja das Gleiche irgendwie. Die Zahl ist ja gut, du hast auch, die investieren ja auch ihre ganze Freizeit und opfern Familienleben und so weiter für dieses eine Rennen und arbeiten ein ganzes Jahr darauf hin und dann haben die nur diesen einen Tag. Und da denke ich mir, ist es in gewisser Weise auch ähnlich zu sagen, okay, aber mach doch irgendwelche Spaßrennen, mach Läufe, mach
ja, stimmt.
Dorftriathlons, mach ein Bonn-Triathlon, sowas bei uns in der Umgebung, sowas Lokales. Um einfach, das nimmt auch denen ja, auch, könnte ich mir genauso gut vorstellen, ich stecke da jetzt nicht drin, aber den Druck, Spaß an der Sache, Wettkampf, also du hast schon mal schön Radfahren, Laufen hintereinander in einem Wettkampf gemacht, das kann ja, weißt du besser, aber das kann ja genauso förderlich sein, das ist ja gar nicht so unterschiedlich.
Nein, und ganz, ganz wichtig ist auch, du hast auch immer ein kurzfristiges Ziel, das finde ich zum Beispiel unheimlich wichtig, weil wenn du jetzt als Altersklassenathlet im Januar sagst, im August will ich fit sein, das ist echt eine verdammt lange Zeit. Das ist als Profiathlet genau das Gleiche. Wenn du weißt, du läufst in 3 Wochen einen 10-Kilometer-Lauf, da geht es nicht darum, dass du Bestzeit läufst, aber da bist du schon mit einer anderen Spannung in den Trainingseinheiten drin. Und ich finde auch, wenn man raced, race man. Also ich bin jetzt kein großer Fan davon, zu sagen, ich mache irgendwie ein Trainingsrennen. Das finde ich nicht gut. Also ich will dann schon am Start sein und will alles geben. Da kann man dann als Trainer das Ganze auch so ein bisschen beeinflussen. Wie
funktioniert ja auch eh nicht. Ich habe es ja zweimal probiert. ein Trainingsrennen zu machen.
Nee, genau. Man gibt ja eh Vollgas. So. Aber ich kann ja als Trainer, ich kann ja den Load in der Woche so managen, dass du so, entweder top ausgeruht in den Start gehst, dann kannst du dich richtig wegschießen. Oder so, was Jan jetzt auch gerade mit dem Test beschrieben hat, vorermüdet ins Rennen zu gehen. Dann machst du trotzdem ein gutes Rennen, hast ein gutes Resultat, hast Feedback, was mit deinem, das ist ja auch immer eine kleine Leistungsdiagnostik eigentlich.
Absolut.
Was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, woran müssen wir arbeiten? Und als Profiathlet, du hast es gesagt, gerade so dieser Druck verteilt sich auf andere Rennen. Und auch, ich meine, bei euch die Leistungsdichte, die ist halt einfach brutal geworden mittlerweile. Ich glaube auch so Abläufe, du hast es gesagt, du konzentrierst dich dann auf die Wechselzone, das Anfahren. Du hast halt auch einfach zwischen Rot und Nizza jetzt kein Rennen gemacht. Wer weiß, wenn du zwei Rennen gemacht hättest, Halbdistanzen, wo dieses Anfahren völlig normal ist, die ersten 15 Minuten, dann bist du ja auch nicht so geschockt. Weißt du, dann kennst du das ja und dann bewertest du das Ganze auch ein klein bisschen anders, kannst dann vielleicht auch nochmal so ein bisschen tiefer gehen und sowas. Hast du
12 Wochen nicht gemacht.
Also im Grunde genommen sind Rennen tatsächlich auch einfach das beste Training. Ich glaube, man hat es dann auch ganz gut bei den Norwegern gesehen, die tatsächlich sehr viele Rennen gemacht haben. Ich meine, ich finde es dann auch ganz faszinierend, wenn du dann irgendwie mal so einen Blumi hörst und der sagt, naja, so diese Rennen wie Texas und Frankfurt, da kann ich nach einer Woche eigentlich wieder ins ganz normale Training einsteigen. Das zeigt aber auch vom Kopf her, wie die ticken. Das ist für die dann wirklich nicht so wie bei dir jetzt. Rot, da baut sich halt riesig was auf. Da muss es krachen. Sondern für die ist es dann einfach so ein Ding, die machen das.
Die machen ja auch eine Woche vor einem Ironman auch schon fast einen Ironman.
Exakt. So, das ist halt einfach eine ganz andere Herangehensweise.
Das ist bei denen der 10-Kilometer-Lauf.
Aber auch mental ist es halt einfach eine komplett andere Geschichte. Und die schaffen es dann natürlich, weil sie viele gute Rennen gemacht haben, zu sagen, nee, jetzt machen wir aber 9 Wochen Fokus nur noch auf dieses eine Rennen. Und dann natürlich, und da haben wir gestern auch drüber geredet, das fand ich sehr, sehr interessant, haben die es hinbekommen, dass sie wirklich zu dritt 9 Wochen lang beide oder alle drei aufs gleiche Ziel, das gleiche Training, da lassen wir es krachen. Ist das
richtig abgerissen im Training, ne?
Die haben richtig abgerissen, die haben zum richtigen Zeitpunkt aber auch dann mal die anderen vorgelassen. Ich finde es ganz interessant, dass Kaspar Stornes erzählt hat, dass er tatsächlich Einheiten hatte, wo er einfach nur hinterher gecruised ist. Normalerweise wäre er da wahrscheinlich, wenn er alleine trainiert hätte, hätte er an dem Tag gar nicht trainiert. Er hat aber gesagt, nee, ich mache jetzt einfach das, was die anderen auch machen, ich mache es nur einfach lockerer. Und er war dann tatsächlich derjenige, der am Ende das Tape in der Hand hatte. Blumi, haben wir noch drüber gesprochen, hat sich vermutlich 2 Wochen vorher ausgeschossen, wo er sich wahrscheinlich dann auch Selbstbewusstsein holen wollte im Training. Also das passiert selbst den Besten der Welt. Eigentlich sagt man,
da hat das Training gewonnen.
Genau, da hat das Training gewonnen. Er war Trainingsweltmeister mit ganz, ganz viel Respekt. Aber ganz interessant, worauf ich hinaus wollte, das ist ja etwas, was jetzt so geguckt wurde, Trainingsgruppe auch auf der Langdistanz, Fokus auf die Rennen, alle drei trainieren das Gleiche. Sam Laidlaw hat einen Post gemacht, dass er Trainingsbuddies sucht, weil er sagt, das muss er jetzt auch irgendwie
hinbekommen. Hast du schon beworben, Jan?
Nein.
Hast du eine Ausschreibung rausgeschickt?
Du meinst,
durften sich die Athleten, ja genau, musste Jonas Hoffmann sich bei dir bewerben?
Ja, absolut.
Alles klar. Aber wurde dann Haken
hintergesetzt? Lebenslauf?
Mit Lebenslauf allem. Ja, ist wichtig.
Und jetzt gibt er dir mental immer einen mit, weil er immer mehr trainiert als du. Ja. Gestern klang das nämlich so, da warst du schon so ein bisschen, hast du gesagt, er trainiert das Gleiche wie ich und macht immer eine Einheit mehr.
Ja.
Wo ich dann gesagt habe, deswegen war er auch in Nizza vor dir.
Wie letzte Woche jetzt, Input gleich Output.
Genau, immer ein mehr. More is better, haben wir schon von Jens Vogt gelernt.
Mehr ist mehr, viel hilft, viel und Masse es macht.
Nee, aber ist es sowas, weil wir haben gestern darüber geredet, das fand ich ganz spannend, so ist es eine Konstellation, du hast es gesagt, Nicky Boy, du tust sie jetzt mit Fred zusammen, da müsste natürlich jetzt schon schwierig, weil einer der Trainer müsste dann den Hut aufhaben, das ist bei den beiden Charakteren schwierig, das sind beides Weltklasse-Trainer, aber ist das sowas, wo du drüber nachdenkst oder ist es so, du hast gesagt, du brauchst ein Umfeld, das fand ich ganz spannend, wie du das erzählt hast, weil das ja auch ganz viel über dich aussagt, weil du halt einfach so ein Familienmensch bist und auch so deinen Rückzugsort brauchst.
Also dazu kann ich sagen, dass mir letztens im Schwimmbad gesagt wurde, dass einer aus dem Verein in Bonn war auf irgendeiner Selfish-Night und hat gesagt, dass man sich erzählt hätte, dass ich ja Wert auf Familienleben legen würde und ob deshalb meine Karriere vorbei sei.
Hast du gesagt, ja, oder?
Nee, oder ich hätte gesagt, oder dass ich eine Familie habe, ich weiß es nicht mehr. Oder dass ich damit Zeit verbringe, weiß ich jetzt nicht.
Manche Triathleten haben anscheinend ein komisches Weltbild.
Ja, es ist halt einfach so. Und da bin ich, denke ich mir auch so, Leute, was ist denn los? Es ist jetzt nicht nur, weil irgendwelche drei Norweger 15 Millionen Wochen im Jahr in der Sierra in einem kleinen Zimmer hocken und sich da einsperren, dass das für jeden funktioniert. Und da muss man aber ganz deutlich sagen, in aller Deutlichkeit, jeder hat so, muss für sich entscheiden, erkennen und auch tun, was einem gut tut. Jeder Mensch ist anders. Und wir sind ja schon soziale Wesen irgendwie, und diese soziale Isolation tut halt nicht jedem gut. Es gibt Leute, die sollten dann vielleicht auch nicht immer unter Menschen kommen, aber die meisten wollen doch auch irgendwie diese Interaktion. Und ich sag mal so, mit wem will ich das denn alles teilen, wenn ich das nur für mich mache? Sport ist schon ziemlich egoistisch. Und das ist doch irgendwie viel schöner, wenn man das mit sich, seiner Familie und seinen Freunden teilen kann, mit seinen Trainingspartnern, was auch immer. Und deswegen, glaube ich, muss man so für sich sein System finden, was funktioniert, also ein Umfeld haben, wo man sich wohlfühlt, dass man Spaß hat am Leben, Spaß am Training, weil ich glaube, das ist essentiell, um Erfolg zu haben. Und ich glaube, das kann halt für den einen sein, ganz viel in Trainingslager zu fliegen. Das kann für den anderen sein, alleine jeden Tag Rad zu fahren. Das ist völlig okay, ne? Aber es kann auch für andere sein, mit Leuten was zu machen oder vielleicht, wenn das Training vorbei ist, mit seiner Familie abends am Essenstisch sitzen und zu essen. Also ich glaube, da gibt's nicht den Weg, und da sollte auch keiner dann irgendwie drüber urteilen und sagen, ja, das ist nur, weil du es anders machst, ist das jetzt schlecht.
Ja, bis dann wieder wer anders kommt und Weltmeister wird, der einen Weg hat und alles alleine trainiert, ne? Ich meine, Magnus Ditlev, ich weiß noch genau, wo der super stark geworden ist, war er verletzt und hat alles alleine in der Garage auf der Rolle trainiert, Indoor. Also es gibt die verschiedensten Wege, und was du gerade auch sagst, ist natürlich wirklich super spannend, weil wenn du ein soziales Wesen bist und bist dann das halbe Jahr in der Sierra zu zweit oder zu dritt, dann musst du auch der Typ für sein. Ich meine, Blumi geht nach dem Olympiasieg einen Tag später 30 Kilometer aufs Laufband und trainiert für Frankfurt, wo auch ein Frodo sagt, what the fuck, wo ist die Party, und also wofür lebst du, warum machst du das Ganze? Und das ist so, das kann ja nur jeder für sich beantworten, und auch dann, ich kenne Jan jetzt ja schon ein bisschen länger, ich weiß genau, wenn Jan das machen würde, so zwei Wochen Sierra geht, die dritte wird schon eng.
Ich glaube, da zwei Sachen, die ich da sehr interessant finde, weil das natürlich etwas ist, wo du als Trainer auch sehr viel drüber nachdenkst, oder ich persönlich sehr viel drüber nachdenke, was ist Siegermentalität? Und das ist ja das, was auch immer im Hobbysport super spannend diskutiert wird. Wird man als Champ geboren? Wird man zum Champ durch die Jahre, die man hat? Und ich finde, das geht ja erstmal los, wie definiert man seinen persönlichen Erfolg? Also die Frage ist ja, du hast es gesagt, du hast darauf geschielt, in Nizza, sagen wir jetzt mal Kona, nächstes Jahr, dieses Jahr safe. Ich träume davon, in die Top 10 zu kommen. Und wenn es richtig gut läuft, dann werde ich auch Vierter und Fünfter. Das wäre jetzt für einen Christian Blumenfeld oder für einen Kaspar Stornes wäre das kein Erfolg. So, das ist ja, also wie definiere ich den Erfolg? Und für viele ist halt der Erfolg tatsächlich nur der Sieg. Ich will Weltmeister werden. Damit will ich nicht sagen, dass das bei dir nicht der Fall ist, weil wenn du jetzt Fünfter wirst und merkst, oh, ich habe die und die Fehler gemacht, da und da ist mir das Rennen entglitten, dann verändert sich ja auch die Psyche. Und dann sagst du, nee, beim nächsten Mal möchte ich aufs Treppchen. Und wenn ich das Treppchen erreicht habe, möchte ich das Ding vielleicht gewinnen. Und dann kommt das Interessante dazu, was Altmeister Thomas Hellriegel im Interview im Podcast gesagt hat mit uns, wo ich wirklich sehr häufig drüber nachdenke. Jeder Athlet hat sein Zeitfenster. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dieses Zeitfenster, das gilt es halt zu nutzen und auch zu erkennen. Und vielleicht ist dein Zeitfenster noch gar nicht richtig aufgegangen. Weißt du, das ist ja auch ein Prozess. Das kann ja auch tatsächlich sein, wenn du jetzt die Tür zu deinem Zeitfenster aufmachst in Kona, wirst dann in einem guten Rennen irgendwie Fünfter, Sechster, dass sich dann für dich auch Dinge verändern, weil du halt, also der Weg, der ist ja, das ist ja ein permanent, der ist ja nie geradlinig, sondern.
Vielleicht sagt Lea dann, ey, lass mal ein halbes Jahr Sierra.
Nein, oder Jan sagt, nein, das ist ja total interessant. Du musst halt einfach nur dein Zeitfenster erkennen, und du musst für dich auch, und das finde ich ist halt das Wichtigste, du musst für dich diesen Begriff, eine erfolgreiche Karriere haben, definieren. So, und das halt dieses, für mich ist eine Karriere erfolgreich, wenn ich, nehmen wir Frodo, Olympiasieger werde und dann noch irgendwie Hawaii gewinne. Da hat er am Anfang nicht drüber nachgedacht, das kam dann halt danach. Ich weiß nicht, ob er da als 17-, 18-Jähriger schon drüber nachgedacht hat. Nee, oder so ein Blumi oder sowas. Das sind ja auch wirklich echt extrem spezielle Charaktere. Oder Anne, wenn man sich Anne Haug anschaut, das ist schon wirklich extrem. Und wir hatten es ja heute beim Radfahren, Laura zum Beispiel, das finde ich auch super interessant. Die hat ja wirklich eine Karriere, das ist ja eine absolute Bilderbuchkarriere. Aber dieses Zeitfenster Hawaii-Sieg, das ist das, den letzten Haken, den sie noch nicht gesetzt hat, ist die Frage, wie lange ist diese Tür noch offen? So, und wie kriegt sie das auch vom Kopf her, hin, diesen Fokus, also wenn man sich anschaut, gerade das Rennen in Nizza, das war ja eine Masterclass, das war ja wirklich fantastisch, was sie da abgerufen hat, wie sie da Weltmeisterin geworden ist. Jetzt Kona, natürlich auf dem Treppchen gestanden, aber als Titelverteidigerin und wie gesagt, Kona ist halt immer noch so das wichtigste Rennen. Da geht ja so viel im Kopf ab und dann nochmal wieder das nächste Rädchen zu drehen. Also ich finde das so, das ist ja ein Prozess und ich finde, das ist auch eine Bewertung, die sich jemand, du hast es selber gesagt, du bist jetzt nicht mehr ganz jung, aber du bist jetzt 30, 31?
30.
30.
Das habe ich auch nicht gesagt, ich bin ein junger Wilder. Nee.
Du hast ja noch easy, weiß ich nicht, wenn es jetzt alles gut läuft, hast du ja noch easy 5, 6, 7 Jahre.
8.
Wo du auf allerhöchstem Niveau performen kannst.
Ja, ich gebe dir da völlig recht und das Ziel ist es ja auch, du hast klar, so dein Traum ist immer, würde ich sagen, ist dann sowas wie ein Hawaii-Sieg. Ist auch bei mir der Traum und deshalb habe ich damit angefangen und das ist auch immer noch präsent. Und dann gibt es natürlich kleinere Ziele auf dem Weg und man arbeitet sich so hoch und vielleicht wird das irgendwann ein realistisches Ziel. Und deswegen ist es auf jeden Fall so, dass man sagen kann, okay, vielleicht ist jetzt im nächsten Jahr oder in diesem Jahr mal sehen, wie es läuft. Ne? Vielleicht sage ich schon, ich will Top 5 machen auf Hawaii, nachdem ich mich erstmal auf jeden Fall auch erstmal qualifizieren muss. Aber man geht den Weg und man entwickelt sich weiter und man schaut halt, wie weit man kommt. Und ich glaube, das auch mit diesem Zeitfenster, ehrlicherweise. Ich hatte den Podcast auch gehört mit dem Thomas Hellrich, fand ich super interessant, wo er gesagt hat, dass jeder sein Zeitfenster, wo er top performen kann, jeder muss dann für sich das Beste daraus machen oder kann das Beste daraus machen. Und dann ist auch wieder die andere Perspektive, die du sagst, okay, nicht jeder kann, die allerwenigsten werden Weltmeister oder ja, was auch ja, immer absolut. Oder haben den absoluten Erfolg. Und mir hat das mal, wurde auch mal gesagt, die Frage ist auch, ist es dir das persönlich wert, das zu machen, was du machen musst, um Weltmeister zu werden? Du kannst auch eine gute Karriere haben und gut, große Erfolge feiern, aber vielleicht nicht diesen ultimativen Erfolg. Aber welche Opfer musst du bringen und über welche Leichen musst du gehen, um halt dieses ultimative Ziel zu erreichen? Das schwelt mir auch immer noch so im Kopf rum. Bisher denke ich so, ja, ich gehe die Treppe immer weiter nach oben und irgendwann stehe ich vor der Tür und hoffe, die aufmachen zu können und gehe den Weg. Aber trotzdem ist es ja irgendwie so, dass man auch realistisch sein muss. Und in dem Moment, wo man jetzt sich gerade in der Situation befindet, kann man das bewerten. Aber was in 1, 2, 3 Jahren ist, wer weiß, wo es hingeht.
Super spannend. Aber wenn du jetzt die nächste Etage, du hast gesagt, mit der Treppe, die Etage dieses Jahr oder letztes Jahr, 25er Etage weiter.
25 ist zu.
Genau.
26er Treppe, da sind wir
was jetzt, drauf. Was wird jetzt gemacht dieses Jahr, um die nächste Etage zu erreichen? Mehr Rennen.
Und da wird gar nicht in allzu langer Zeit, wir haben das gestern gesagt, in 8 Wochen ist schon Saisonstart.
Da wurde sagen, der Starti ein bisschen blass, als wir das gesagt haben.
Da wurden die Augen groß, er hat sein Fahrrad angeguckt, nur shit, noch. Wo ist mein TT?
Ja, es ist tatsächlich, kommt das doch schneller, als wie man denkt. In gut 8 Wochen werde ich beim Ironman 70.3 in Oceanside, wo ich richtig Bock drauf habe, an den Start gehen. Habe auch schon hier auf Huerta auf dem Rad das eine oder andere Mal gedacht, kann jetzt eigentlich auch losgehen. Die Fitness ist okay, ganz gut, auf einem guten Weg. Und ja, ich habe Bock und werde aber auch in den USA bleiben nach dem Rennen. Das haben wir am 27. März, glaube ich. Und dann zum Ironman Texas fliegen und dort starten.
Also erstmal Pro Series, die Tür wird aufgehalten.
Die Pro Series Tür wird aufgemacht und mal sehen, ob sie offen bleibt.
Mal gucken, wie weit du durchgehst. aber ich kann dir jetzt schon sagen, mit dem harten Anfahren hast du kein Problem in Oceanside. Das haben wir ja an den 4 Minuten Watt. Wir hatten ganz am Anfang des Podcasts schon gehört.
Aber Fred hat mir gesagt, ich brauche eigentlich gar nicht Radfahren zu trainieren für Texas.
gesagt, musst du schnell schwimmen,
nur laufen
in den Bus einsteigen ja, und dann laufen. Okay.
Ja, naja, gut.
Was mich interessieren würde, ist, ob Ironman irgendwas jetzt mit den Erkenntnissen wegen 20-Meter-Regel.
Stimmt, zwei Trüffel, ein Gedanke, genau das wollte ich nicht sagen.
Das wäre natürlich super interessant. Ich habe keine Infos.
Hast du neue Infos?
Nee, habe ich nicht. Aber ich wollte gerade, du würdest es doch feiern,
ich
oder?
Ich fand's mega. Aber
ja, dann bekommt so ein Rennen auch wie Texas eine ganz andere Charakteristik.
Dann ist es ein ganz anderes Rennen. Vor allen Dingen kann es ja da auch, so wie ich gehört habe, sehr windig sein. Und dann ist es ein ganz anderes. Vor allen Dingen
dann wäre es blöd, wenn du nicht Radfahren trainierst.
Geil. Stark. Oceanside, natürlich wirklich
ein
absoluter Rennen. Klassiker.
Wollte ich immer schon machen, also habe ich richtig Bock drauf.
Jeder kennt die Bilder, gerade auch so die letzten Jahre, immer dieser geile
immer
Sprint von Rudi van Berg und Lionel.
Frodo ist auch ein paar Mal gestartet.
Frodo, ja. Das war immer, das war doch,
glaube ich, Season-Opener.
Das war doch auch tatsächlich immer das Ding, wo immer Lionel die Eier hochgebunden hat.
Ist nicht auch immer Frodo gegen Gomez auch in Oceanside gewesen? Ganz früher mal?
Ich glaube, das war tatsächlich Südafrika, was du vor Augen hast. Aber
nee, das habe ich nicht. Dachte, wäre auch mal da.
Nee, Gomez war gegen, nicht Südafrika.
Doch, Südafrika.
Gomez doch. Legendäre WM-Rennen 2016 war es, glaube ich, oder? Ja, ja, wobei man muss sagen, Mabeya jetzt das Duell zwischen Jelle Gehns und Gloomy war auch. Aber das war halt einfach auch diese drei Charaktere.
Ja, ja, ja.
Frodo, dann Alistair und Javier Gomez. Stimmt. Das waren halt einfach echt drei Ikonen dieses Sports. Und die hat betteln da um den WM-Titel, das war schon.
Die sind auch echt ohne Carbon damals noch, ne?
Richtig. 1-0-6. Das war stark. Das war richtig stark. Geil. Das finde ich immer schön, wenn so die Topstars wie Strati einfach auch richtige Fans des Sports sind. Guck mal, da weiß er genau, welches Rennen hat, die Bilder vor Augen.
Ja, ja, er weiß noch, welche Schuhe die anhatten.
Ich weiß noch, wie es geregnet hat und wo.
Strati, jetzt bist du einer, wo die anderen jungen Athleten raufgucken und denken in Rot, alter Schwede, guck dir den Strati an, so will ich auch sein. Top-Styler, alles durchgestylt und jetzt. Wobei Vincent Lewis mit seinen Anzügen, muss man sagen. Ist auch so, guckst du auch zu und denkst auch so, jedes Rennen eigener Anzug. Das, ja.
Geiler Typ. Wirklich.
Jan hat schon Notizen gemacht.
Das nee, eigenes Café, mal der eigenes Café in Paris.
Ja, ja, ich schreibe manchmal mit ihm und irgendwie so auch, der ist so ein netter Kerl, also ich geiler Typ. Kann ich nichts anderes sagen.
Nee, finde ich auch.
Stylisch immer, kommt da mit seiner Rolex und dem, so einem geilen Tracksuit da oder zur Pressekonferenz. Ah, super. Fan. War ich schon immer. Er war immer Vorbild und wird es auch immer sein.
Ja, guck mal, Strati, die Rolle hast du jetzt für andere viele Fans, die zu dir ausschauen. Also Oceanside in 8 Wochen, du hast es gesagt, die Fitness ist da, jetzt die nächsten 8 Wochen Form. Bleibst du, wie lange bleibst du noch hier und was passiert in der Zwischenzeit? Also hast gesagt, Learnings, weniger Trainingslager, mehr Rennen oder Vorbereitung eher ein ähnliches Programm?
Also ich bin auf jeden Fall, das hat mir ja am Anfang schon ein bisschen erholter und noch nicht so angespitzt oder so am Limit hier hingefahren. Hier werden wir schon ordentlich trainieren. Ich bleibe jetzt noch, was haben wir denn heute, noch 10 Tage, glaube ich, also so bis zum 3. Februar. Und dann sind es quasi noch 6 Wochen, bis wir rüberfliegen. Und bisher habe ich noch nicht geplant, nochmal in die Sonne zu gehen. Aber ich würde es tatsächlich so ein bisschen wetterabhängig machen. Ich möchte eigentlich auch nochmal so 3 Wochen ins Höhenzelt gehen. Thema Höhe steht bei uns auch auf dem Plan und ist es noch ein bisschen zu kalt, um irgendwo wie ich in die Höhe zu gehen. Sinnvoll. Und deshalb schauen wir nochmal, sortieren wir uns nochmal nach dem Trainingslager neu. Aber dann geht es ja auch schon relativ schnell los und für Texas kann man auf der Rolle trainieren.
Das stimmt allerdings. Wobei die DTU ja immer nach Windhoek geht. Namibia, 1800 Meter.
Ja, wurde ich
Meter
auch schon gefragt, tatsächlich.
Ich glaube,
Willi, ja auch schon zweimal.
Willi geht auch hin mit Johannes.
Stimmt, das ist 1700
und
auch.
Tom hat 1700, 1800 Meter Höhe.
Ja.
Und Tom Hook hat mir erzählt, der ist ja auch hier.
Ja, der geht auch hin.
Der geht auch hin.
Aber erst im März.
Aber gut, ja, stimmt, das ist dann für dich zu spät.
Ja, aber ich war schon zweimal da, damals also mit der Holland Connection. Und ich fand's okay da.
Es hat eine Out-and-Back-Radstrecke, ne?
Ja, aber das Radfahren, also mit dem TT macht es eigentlich keinen Spaß, ne?
Naja, aber Texas macht auch keinen Spaß. Das geht ja keinen Spaß. Das muss man schon sagen.
Also,
ja,
also dass du jetzt noch Spaß beim Training haben willst. Ja. Irgendwann wird es auch zu viel.
Also in den letzten 6 Wochen geht es nicht mehr um Spaß. Hier geht es um Spaß, in den letzten 6 Wochen geht es nur noch um Form. Jetzt geht es um Fitness, da geht es um Form.
Um Form, okay.
Zuspitzung.
Okay. Aber auch nicht übertreiben, weil die Saison ist ja lang.
Ja, du hast recht. Also, Oceanside, Klassiker. Geil, Strati gegen Lionel Sanders. Bist du schon mal gegen Lionel Sanders geraced?
Ja.
Oh.
1-0.
Stark.
Ich weiß, in Lahti.
Ah ja, stimmt. Ja, stimmt. Oh, sorry. Dritter bei der WM, Jan Stratmann. Logisch.
Und sonst tatsächlich, ich glaube, ja klar, hier zweimal in St. George bei der 73 WM. Dann also 2-1.
2-1 oder 1-2?
1-2. Also weiß ich, bin ich gerade nicht sicher, aber ich...
St. George war ja schon immer richtig gut.
Ja, aber der ist ja immer bei der WM gestartet, oder?
Ich würde sagen, ja. Also gerade St. George und Oceanside sind ja so die Rennen, wo er halt einfach immer wirklich on point ist.
Deswegen, ich bin mal gespannt, echt so auch amerikanische Renndynamik ist ja ganz anders als europäisch.
Komplett anders, geil.
Ich glaube, das kommt mir entgegen. Ich bin gespannt. Ich hab Bock.
Super spannend. Dann Texas. Und dann große Frage.
Dann ist
Pro Series Frankfurt oder in Rot noch weiter nach vorne?
Lass mich raten, es liegt an den Ergebnissen.
Es liegt an den Ergebnissen. Ich kann es noch nicht sagen. Ich weiß es auch wirklich noch nicht. Wir haben uns das offen gehalten. Wir machen
ist ja auch richtig,
in Texas.
Ich glaube, es liegt am Scheck. Ich glaube, es liegt am Paycheck vom Veranstalter.
Nee, ganz ehrlich.
Felix weiß einfach, wenn du jetzt zuhörst.
Also, ich kann euch sagen, danach habe ich noch nie Entscheidung für Rennen getroffen. Das würde ich auch nicht machen.
Ich weiß.
Außer der Check ist sehr groß. Also bitte meldet euch. Nee, aber ich mache das
seit
ja.
Seit die ersten vier Jahren.
Ja, das muss schon verdammt viel sein, damit ich davon die Entscheidung abhebe. Ich will ja, hab ja irgendwie so die Ziele im Sport.
Da würde Lothar sich jetzt wieder die Haare raufen. Weil das ist ja das, da sagt man immer, der hätte für 10 Euro seine Oma verkauft. Weil der hat natürlich gute Schecks in Rot bekommen. Und dann auch immer so Post und sowas alles. Aber der hört ja keine Podcasts, deswegen können wir das ruhig sagen. Aber der würde jetzt sagen, oh Strati, du musst noch viel lernen. Du musst noch ganz, ganz, ganz viel lernen. Deswegen hat er aber auch nicht Hawaii gewonnen. Ich glaube, wenn er da mal auf den einen oder anderen Check verzichtet hätte, wäre der Check am Ende des Jahres noch größer
gewesen. Ich verkneife mir jetzt, was ich sagen will.
Doch, sag. Nein, Quatsch. Hör doch, wir sitzen hier zu dritt am Tisch.
Ja, ja. Hört ja keiner zu.
Nee, es ist, ja, natürlich, du musst das alles irgendwie hinkriegen, aber danach wähle ich meine Rennen nicht aus.
Nein, mega cool.
Mach ich da auch nicht abhängig.
Es ist ja auch, wie kommst du wieder rein? Und ich meine, es wäre jetzt auch blöd, an deiner Stelle das jetzt so schon festzulegen oder dir wegen dem Startgeld das Rennen schon reinzusetzen, weil was ist, wenn jetzt noch was passiert, die Wade tut weh, die Form ist doch noch nicht, wo du denkst, oder die Form ist schon besser, als du denkst, dann kannst du viel besser dann entscheiden, wo es einfach hingeht. Also es macht Sinn.
Aber auf jeden Fall, in jedem Fall so mit sowohl, ich möchte auf jeden Fall in meiner Karriere noch das eine oder andere in Frankfurt starten, das habe ich noch nicht gemacht, aber auch weil du gesagt hast, Rot war ein Erfolg, aber das Gute, könnte man jetzt mal das positiv versucht auszudrücken,
gewonnen,
ist ja,
noch nicht.
Das Ding ist halt noch nicht.
Das ist nicht durch, nein.
Und das deswegen, wollen wir eigentlich nur hören.
Ist jetzt. Da auch eine Rechnung noch offen? So kann man das sagen.
Ja, das wollten wir eigentlich nur hören.
So Männer, ich muss tatsächlich, ich habe es angekündigt, morgen ist Campstart, das heißt, wir machen jetzt Vorbesprechungen, wie wir die ganzen empfangen. Das heißt aber nicht, dass ihr zwei nicht weiterquatscht, weil ich finde das Ding wesentlich flüssiger als gestern. Ich bin froh, dass Nick die Aufnahme gestern verkackt hat. Nicky Boy, hol noch so ein paar Infos aus ihm raus. Das Coole ist, ich kann dann auf dem Rückflug. Ich kann auf dem Rückflug noch.
Ich habe richtig Hunger.
Ja,
wollen wir jetzt einen harten Cut machen?
Wir müssen einen harten Cut machen. Strati muss kann, essen.
5 Minuten würde ich dir geben,
aber wir können nicht. Fünf Minuten bringen ja nichts.
Ich gehe raus, natürlich. Ihr beiden seid die Buddies, du kannst auch richtige Geschichten rausholen.
Ja, aber die wollen wir nicht öffentlich erzählen.
Ah, Mist. Also ich bin raus.
Jetzt sind wir gleich beim.
Strati hat viel Spaß gemacht, aber ich freue mich.
Danke dir.
Danke, Nils.
Ja, viel Spaß bei der Campbesprechung.
Sehr, sehr gerne.
Wir sehen uns dann später beim Essen.
Und mach das noch ein bisschen lang, weil dann habe ich auf dem Rückflug einen Podcast, den ich hören kann.
4 Stunden?
Spule ich vor bis 1 Stunde, weiß ich nicht, 20.
Wir lassen jetzt rausgehen, dann hören wir einfach auf, dann ist er richtig enttäuscht.
Euch schönes Wochenende, Gruß aus der, ja so richtig geil ist das Wetter hier noch nicht.
Man muss einfach sagen, es regnet gerade, das kann man auch einfach mal sagen.
Regnet es wirklich?
Es regnet, guck mal, wie nass der Tisch ist.
Shit, egal.
Gut, aber
das Wetter,
es klagen auf hohem Niveau.
Wetter ist besser als in Deutschland. Und die morgen ins Camp fliegen, egal wohin,
ich habe Sonne bestellt, genau. ist alles serviert.
Absolut.
Wind geht weg, Sonne kommt.
Schönes Wochenende, ich muss zur Besprechung, ihr zwei macht weiter.
Nils, hau ab. Tschüss.
Tschüss.
Nils hat nicht ganz zugehört, wir können gar nicht ewig weitermachen, weil ich fliege... Ich fliege morgen ja auch weg und ich muss noch packen.
Hast du nichts gepackt?
Doch, ich habe mein Rad eingepackt.
Warst du heute 6 Stunden Radfahren?
5 Stunden 54, glaube ich.
Oh, das tut weh, oder Nils? Ah, Nils ist weg.
Nee, da könnte ich noch was erzählen. Weil der kommt richtig in Form. Das Nick? Ist einfach, ja, Nicky Boy ist ein Phänomen. Das ist krass. Der macht einfach
eine Woche Training reicht.
Eine Woche Sport, fährt 4 Tage mit den Mädels durch die Gegend und dann ist er die Lokomotive.
Aber weißt du was, Nils, was wir ihm mal in den Arsch treten müssen, dass er auch dabei bleibt und ich erstmal 3 Wochen dann wieder Pause mache.
Shit, ich muss los, sonst mache ich meinem Ruf alle Ehre, dass ich immer zu spät komme. Tschüss!
Das ist jetzt schon also, tschüss. Ja, es war 1,5 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden, 4 Stunden, 5 Stunden 40, 5 Stunden 50.
Krass.
Wenn ich noch eine Woche hier wäre, dann würde ich jetzt
7, 8, 9, 10, 11
machen.
Machst du jetzt gar nichts eine Woche lang?
Das ist aus, dein Mikro ist aus.
Scheiße. Wollte ich gerade was sagen, nochmal rein, Volumen ist King. Das ist einfach so oldschool. 4, 5, 6 Stunden Block und dann läuft
er. Jetzt hau ab, du bist schon zu spät. Mein Gott.
Ist doch egal.
Der kann wieder nicht aufhören zu reden. Also haben wir über alles gesprochen, dann können wir jetzt Schluss machen.
Also versprichst du mir, dass du das beibehältst mit dem Trip? Keine ganze Ruhe.
Aber jetzt werde ich hier in die...
Also, guck mal, heute ist Freitag. Du fliegst morgen zurück.
Ja, Samstag.
Ich erwarte von dir, dass du Montag 3 Kilometer Läufer schwimmen gehst.
Ich mach,
mit Beweisfoto bei Instagram.
Ich mache Sonntag Longrun.
Ja.
Montag ist Entlassungstag, da gehe ich schwimmen.
Ja.
Und dann muss ich mich von dem Ganzen hier erstmal 4 Wochen erholen.
Ja, wahrscheinlich. Ja, guck, dass du gesund bleibst. Das ist erstmal wichtiger.
Ja, das klappt hoffentlich.
Ja.
Ich habe keine Maske mit. Da muss ich sagen, das kann man nochmal sagen an allen. Jan ist da wirklich ins Trainingslager geflogen. Der war, glaube ich, du warst der Einzige im Flieger mit Maske, ne?
Ja.
Das ist schon, das finde ich immer
gut. Ich habe euch auch.
Hast du Masken mitgebracht für uns auch?
Ja, hatte ich. Aber ihr wolltet keine aufsetzen. Kann man auch einfach mal hier öffentlich sagen.
Ja, kannst du sagen. Das war uns ja auch nicht ganz so wichtig wie jetzt bei dir. Wir hätten uns sonst.
Ja, aber ich wollte nicht, dass ihr krank werdet, weil sonst.
Ach so! Ja, aber das
manchmal vor Rennen.
Wir hätten uns isoliert.
Vor Rennen zwinge ich Tom zur Maske. Nee, da setzt er die auch freiwillig auf.
Ja, vor Rennen macht es ja auch absolut Sinn.
Das da muss er sonst.
Aber Trainingslager natürlich auch. Ich meine, wenn du jetzt hier hinfliegst, krank wirst, die zwei Wochen sind ja auch für dich.
Ja, und ich finde jetzt Maske nicht so schlimm beim Flug, aber es bringt halt schon viel, glaube ich.
Ja.
Wenn du eine FFP2-Maske dir mal kurz aussetzt.
Auf jeden Fall in so einem Ferienflieger.
Ist ja genauso wie mal kurz das Desinfektionsmittel, nachdem man sich beim Buffet, wo 500 Menschen die gleiche Gabel angefasst haben, es tut auch nicht weh. Auch wenn ich dafür von Nick und Tom schon durchbeleidigt wurde.
Nee, nicht durchbeleidigt. Das ist nur so, dass du, also ich benutze das ja auch, aber du benutzt es ja nach jedem Gang und du hast in dieser Woche schon mehr Desinfektionsmittel benutzt als ein Arzt, der jeden Tag operiert.
Ja, aber tatsächlich, ich bin da deutlich entspannter geworden, aber hier in so einer Situation denke ich mir, ich trainiere echt viel und bin irgendwann auch echt angezählt und dann versuche ich halt einfach Risikovermeidungsstrategie zu fahren und halt so wenig Risiko wie möglich einzugehen. Das ist halt ein einfaches und tut mir nicht weh, da einfach Risikofaktoren auszuschließen.
Ist auch richtig.
Ich mache das jetzt zu Hause nicht immer und desinfiziere mir immer die Hände, aber die Gesundheit ist ja mein Kapital.
Hast du so einen Spender, ne?
Im Auto habe ich immer einen. Also Desinfektionsmittel. Aber ich meine, das ist mein Kapital, meine Gesundheit.
Ja, ich kann es auch absolut nachvollziehen. Das ist ja wie mit allen Sachen. Also ich meine, deine Gesundheit ist das Allerwichtigste. Bei mir ist es, wenn ich mal eine Woche krank liege und nicht trainieren kann, ist es am Ende völlig egal. Das ist ja, lustigerweise ist ja genau das Gleiche, was ich jetzt gesagt habe bei dem Project No Time. Wenn man sich das ganz offen und ehrlich...
Ich würde das übrigens nochmal umbenennen. Mach doch einfach die Sub 8:30.
ich wollte gerade...
Guck mal, jetzt bist du doch fit.
Ich wollte gerade das sagen.
Ach so.
Wen interessiert es, ob meine Bestzeit eine 8:46 ist oder eine 8:30? Was ändert das? Ernsthafte Frage.
Gar nichts.
Ja. Bei dir... Wenn du in Rot gewinnst oder nicht gewinnst, ändert sich eine ganze Menge. Ja. Also wirklich eine ganze Menge. Das ist ja nicht nur, dass da ein Preisgeld ist oder sonst was, sondern da ist Sponsorenverträge über die nächsten Jahre, 3-4 Jahre, die da dranhängen. Ganz andere Möglichkeiten, die sich nochmal geben. Andere Leute, die auf dich aufmerksam werden. Wenn du in den Medien da bist, kriegst du auf Social Media mehr Follower, was dir dann auch langfristig wieder mehr erbringt. Also ne, alle, die auch Jan noch nicht folgen, bei Instagram folgen, folgt den Profiathleten, das ist vielleicht ein allgemeiner Aufruf mal, weil das hilft einfach jedem da. Und bei mir ist es wirklich egal. 8:30, 8:46, die ich jetzt habe, oder ob ich jetzt 10 Stunden mache. Es ändert an meinem Leben ja wirklich 0,0.
Das stimmt. Da kann ich dir.
Und das ist vielleicht auch nochmal cool, was dann, weil du eben drüber geredet hast, dass du einen Age-Grouper getroffen hast, der jetzt das ganze Jahr bis August für das eine Ziel trainiert und da auch viel, viel drunter setzt. Wenn man im Alltag mal eine Situation hat, da ist das Training nicht immer das Wichtigste, sondern vielleicht auch manchmal die Sache mit der Family was machen, auf der Arbeit was machen oder was auch immer. Man guckt ja immer auf euch Profis, aber am Ende ist es ja für Altersklassenathleten eine komplett andere Herangehensweise, weil klar, persönliche Ziele, es ist saugeil, das zu erreichen und das macht einen so ultra stolz und auch dieses Aktivsein und so ist nur positiv, aber halt wenn es so verbissen wird, dass du alles dem unterordnest, wie es ein Profi machen muss, um eben so zu performen, wie ihr performt, dann wird es schwierig und man muss es meiner Meinung nach schon anders betrachten, obwohl ich das in meinem Leben selber auch schon oft anders betrachtet habe. Aber das ist so, ich habe mir echt überlegt, das macht am Ende wirklich keinen Unterschied.
Ich glaube auch ganz oft ist es so, wenn ich das, ich habe ja auch in meinem Umfeld viele, die das neben Beruf und Familie machen und ich glaube einfach, dass es in ganz, ganz vielen Fällen leistungsfördernd ist, einen Schritt zurücktreten in manchen Situationen, wenn ich einen langen Arbeitstag hatte und nicht mehr gerade aus den Augen gucken kann, aber irgendwie mir vorgenommen oder mein Trainer gesagt hat, ich muss jetzt noch die oder die Einheit machen, aber ich glaube, dass es bei jedem sehr, sehr viele Situationen gibt, wo es leistungsförderlich wäre, vielleicht zu sagen, okay, ich mache jetzt irgendwas mit meiner Familie oder leg mich vielleicht einfach auf die Couch und guck Fernsehen, weil es zu viel ist. Und ich glaube, das darf man sich auch trauen, egal wo man ist, was man macht. Und weil ich glaube, oft ist es auch so, nicht bei jedem, aber gibt es viel oft die Situation, wo man einfach sagt, boah, ich muss jetzt noch diese Einheit trainieren. Aber dieser Reiz, muss man sich auch mal überlegen, muss ja auch irgendwie wirken können. Und wenn man durchs Leben halt irgendwie zu viel um die Ohren hat, zu viel Stress hat, dann kommt auch nichts an.
So ist es, genau das hat Nils gesagt. Guck mal, Jonas steht schon auf dem Balkon, der will auch zum Essen.
Ja, wir müssen
Schluss machen. Ich muss das auch hochladen hier. Wir sind ja dadurch, dass wir es verkackt haben, auch schon einen Tag zu spät.
Oh.
Eigentlich wäre der Podcast, der sollte ja vor 6-7 Stunden schon online gehen. Das heißt,
wir müssen es hochladen.
Wir müssen Ende machen, das Ding schneiden, hochladen, damit die Leute das auch hören können.
Und
dass du essen kannst, weil Fueling, morgen geht's weiter, ist sehr wichtig.
Ja.
Ne? Nicht, dass es nachher wir Ärger kriegen, dass das Trainingslager nicht funktioniert hat.
Da wärst du schuld.
Ja, und das will ich nicht.
In diesem
also
Sinne.
Vielen Dank, dass du die Aufnahme nochmal mit uns gemacht hast, obwohl ich es verkackt habe. Aber ja, das war nochmal eine runde Sache. Danke.
Gerne. Und an alle ein schönes Wochenende.
Tschüss.
Tschüss.